Kalispera, sage ich nur. Kalispera oder Kalinichta, je nachdem, wer wann diesen Podcast hört. Wir haben heute ein Thema und dieses Thema ist im Grunde genommen eigentlich prädestiniert für eine ganz bestimmte Sache, die ich erwähnen muss. Nämlich im Griechenland ist es so. Der natürliche Bartwuchs im antiken Griechenland wurde ja mit Stolz zur Schau gestellt, vor allem was Männer im hohen Alter betraf. Büsten von Philosophen wie Sokrates und Platon zeugen noch heute von der antiken Vorliebe für das lange gelockte Barthaar. Bärtig oder unbärtig sind Apollon, Hermes, Hephaistos, Hyakinthos, Achilles, Herakles und auch Mühlnikles. Denn im ganz im Sinne der griechischen Philosophen, ein Mann, dem keine Barthaare sprießen, ist nur mit Vorsicht zu genießen, begrüße ich an meiner Seite Kallispera Thomas Mühlnikles.
Heißt das jetzt, man muss mich mit Vorsicht genießen, Dietmar? Was ist denn,
Immer
wie
schon.
geht das denn hier schon wieder los? Kalispera, Dietmar?
Das ist so das Griechische, was man immer in den Restaurants immer so auf der Serviette hat, ne?
Apropos, ich kann heute mal meine Frau in die Pfanne hauen. Sie hört den Podcast sowieso nicht, insofern wird sie es nie erfahren. Wir waren mal mit einem Freund Abendessen bei einem Griechen und es kam die, Esther kam später dazu, wollte sich gerade zu uns setzen, kam die Kellnerin und rief, Kalispera. Und meine Frau sagte, ja, und ich bin Esther. Riesenszene. Ich haue sie immer noch ständig um die Ohren, wie lustig das war. Jetzt sogar mitten im Podcast. Entschuldige bitte. Ich hoffe, sie weiß nicht, wo die Scheidungspapiere sind. Aber wo du das gerade mit dem Bartwuchs hattest und mit den Haaren, jetzt musste ich wieder an Heiko von unserer letzten Sendung denken. Heiko Antoniewicz. Der sieht ja auch aus wie so ein griechischer Gott mit seinen Haaren und seinem Bart. Also in der Tat, der hat es geschafft.
Ja, wenn er sich so einen Zopf bindet oder wenn er sie offen lässt. Dann
Ja.
schon eher. Dann schon eher.
Aber kommen wir doch heute direkt zu einer ganz anderen Gottheit. Und ich meine nicht die Weinprinzessin, hallo Weinprinzessin, sondern wir meinen diesen Drei-Sterne-Mann, den wir heute zu Gast haben. Ich
Richtig.
freue mich
Ganz
tierisch.
genau. Unser heutiger Gast. Er ist La Vie, das Leben. Und das schon zum zweiten Mal. Er war sage und schreibe ganze 8 Jahre weltmeisterlicher Drei-Sterne-Träger, ist Keynote-Speaker, Gastkoch und Berater rund um den Globus. Aber er ist auch Käseliebhaber, Brotjunkie, ein Handwerker, ein Mensch, der sich über Kleinigkeiten freuen kann, ein in sich ruhender Geist, ein Reisender, das merkt man auch beim heutigen Weinthema, Griechenland, ein Melzerbezwinger, Zigarrenraucher, ein großer Fan von Eier Benedikt und von Comté-Käse, Milchreis mit Zimt und Zucker oder einen Apfelauflauf mit Biskuitteig seiner Mutter bringen ihn zum Träumen und auch ein einfacher Reibekuchen gehört zu diesen Favoriten. Liebe ist eine der wichtigsten Zutaten und das sagt er ja schon seit Jahren. Was man nicht gerne macht, macht man auch nicht gut und darum ist er hier bei uns an der richtigen Adresse. Herzlich willkommen bei In Vino Verbivas, Thomas
Yay.
Bühler!
Hallo, hallo, hallo. Ja, bei so einer Vorstellungsrunde, da ich könnte ja stundenlang zuhören. Und wo findet man sowas? Also, es war ja alles richtig.
Das ist schon mal gut zu hören, dass das, was ich da sozusagen recherchiert habe, auch alles stimmt. Ich fühle mich immer, sage ich mal gerne, wie so ein Trüffelschweinchen, das dann wirklich in kleinen Artikeln, in Videos, in Reminiszenzen, egal woher auch immer, versuche, Dinge herauszufinden, die nicht alltäglich über einen geschrieben
Aber
stehen.
Reibekuchen, Apfelpfannkuchen, Zimt, Apfelauflauf, Zimtreis und so, ja, alles gut. Aber ich muss auch hinzufügen, ja, ich bin auch der, der gerne essen geht. Ich gehe auch gerne in ein, zwei, drei Sterne-Restaurants oder auch ganz gut bürgerlich, wenn es dann gut davor hat. Mich kann es da auch mit einer Pellkartoffel und einen Quark begeistern, aber ich mag auch die große Oper. Also
Das
ganz
Beste
ehrlich.
für die Gäste ist immer, an Dietmar als Investigativjournalist verloren gegangen. Aber die schlimmen Sachen, die er findet, die sagt er gar nicht erst. Das ist immer ganz nett von ihm.
Mach ruhig.
Also Pellkartoffel ist mir jetzt
Ja, mach
durchgegangen.
ruhig. Ich glaube, das wäre du eine Akte, du.
Mein lieber Thomas, du bist, wie wir schon eingangs erwähnt, also natürlich Drei-Sterne-Koch. Du gehörst, glaube ich, zu wie viel? 260 Drei-Sterne-Köchen
Ich
roundabout
hätte jetzt mal die Hälfte
in
gekriegt.
Deutschland?
Also 100, 130, wahrscheinlich weniger als 140.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich hab irgendwo gelesen, auch von dir, dass du schon auch immer diesen innerlichen freudigen Antrieb hattest, auch wirklich diese Sterne zu bekommen. und weil du so mit Herzblut dran arbeitest, oder?
Überhaupt nicht. Nach der Schulzeit überhaupt nicht gewusst, was ich werden soll, was ich werden kann, was ich werden will. Hab dann auf Empfehlung eines Lehrers einen Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht, also während der Schulzeit. Und da kam raus Bäcker, Koch und Landwirt. Hast du wahrscheinlich auch recherchiert.
Ja.
Und habe dann gesagt, also Landwirt geht nicht, wir haben kein Land. Auch Weinbauer geht nicht, wir hatten keine Weinberge. Bäcker wollte ich nicht, musste früh aufstehen. Gut, dann werde ich halt Koch. Hab dann aber nach ein paar Tagen zu meinen Eltern gesagt, wenn ich jetzt schon Koch werden muss, dann will ich aber auch ein guter Koch werden. Also ich will nicht in die Kantine, ich will nicht in die Gemeinschaftsverpflegung, Krankenhäuser oder sowas. Ich will in ein Restaurant. Und erst da ging das so langsam los, dass ich habe in einem Betrieb gelernt, der echt schlecht war. Am Ende meiner Ausbildung wusste ich nicht, wie man Reis heiß macht, außer in der Mikrowelle. Ich könnte heute Geschichten erzählen aus meiner Lehre. Da würde ich freiwillig noch 14 Tage für ins Gefängnis gehen, wenn ich sie ungeschehen machen könnte. aber ich war halt irgendwie infiziert. Ich mochte das und besser werden, anders machen.
Aber das meine ich, ne? Also du dieses, weil du auch deine Eltern gesagt hast, wenn ich schon Koch werde, dann auf jeden Fall ein guter. Also dieses besser werden wollen, ne? Ich meine, man muss ja auch wirklich, wenn man so einen Restaurantbetrieb, wie du ihn auch geleitet hast in Osnabrück mit dem Lavi, wo es ja wirklich das ist ja Theater. Das ist ja wie eine Hotellerie auch. Man verkauft eine andere Welt. Man geht als Gast dorthin. Man wird Inszenierung. Genau, es ist eine Inszenierung und das auf einem Niveau zu gestalten, wo man sozusagen dann niederkniet und man dann einen Stern und den zweiten Stern und den dritten Stern plötzlich bekommt. Und das meine ich damit. Also dass ich das Gefühl hatte immer so, wenn ich so ein bisschen bei den Interviews gehört habe, dass das mit freudiger mit so einem freudigen Bewusstsein auch darauf hinausgearbeitet hast, dass du dieses Niveau und diese Liebe dazu auch immer mehr ausarbeitest.
Ja, das hört sich so nach kindlicher Begeisterung an, war aber eher so die freudige Unzufriedenheit. Also das geht immer noch ein bisschen besser. Ich glaube halt, diese Selbstzufriedenheit bei manchen, wenn du alles erreichst, was du erreichen wolltest, hast du vielleicht deine Ziele zu niedrig gesteckt. Und ich denke halt immer, das geht noch ein bisschen besser. Es geht noch ein bisschen mehr. Ich bin mit mir im Reinen, aber ich bin nicht so, dass ich denke, ich kann über Wasser laufen. Ich habe schon alles erreicht und so. Also es kann nach meinem Geschmack immer noch ein bisschen weitergehen.
Und gleichzeitig sind 3 Sterne ja auch ein großes Risiko. Das ist ja wirtschaftlich nicht so ohne auf 3 Sterne zu gehen und das dann auch über Jahre so zu halten, wie du das geschafft hast. Also da gehört ja auch viel Unternehmergeist und Mut auch dazu, oder?
Also ich war ja Angestellter Küchenchef und das ist ja lang und breit getreten worden, wie das denn überhaupt ist mit Subventionen und wie viel darf so ein Restaurant kosten, ist halt immer eine leidige Diskussion. Ja, das kostet Geld, das kann man wahrscheinlich nicht wirtschaftlich machen als Unternehmer. Wenn da 2 Herzen in einer Brust schlagen, dann wird es halt noch mal schwieriger. Aber wir haben eben auch einen Marketingauftrag gehabt und haben den halt erfüllt.
Also Hintergrund ist, ihr wart verbandelt mit Georgs Marienhütte damals in Osnabrück.
Genau. Und ein Stahlunternehmer, der das eben auch unterstützt hat. Und ich glaube, bei jedem Teamsport brauchst du das halt. In der Formel 1 ist das genauso. Wenn da die Sponsoren sagen, nee, wir wollen nicht mehr, dann geht das nicht. Wenn einer im Team behauptet, er muss keine Spitzenleistung bringen, dann geht's halt nicht, ne? Also mit einem Mechaniker, der sagt, 0,3 Sekunden kann ja keine Sau sehen, dann wird das Auto 3 Sekunden langsamer.
Ja, Thomas, hör mal genau zu, was er da sagt.
Ja, ich denke schon drüber nach. Aber wenn das mit dem Team ist, eine spannende Frage. Osnabrück ist jetzt ja nicht das Zentrum der Welt. Kommt das Personal zu dir oder hast du dir das Personal vor Ort ausgebildet? Wie war denn das?
Also wir haben, Gott sei Dank, in der ganzen Zeit haben wir nicht einen einzigen Osnabrücker im Team gehabt. Es gibt ja zum Beispiel einen Osnabrücker 2-Sterne-Koch, der Dirk Koberg in Konstanz. kocht hervorragend, hat dem Nachbarhaus gelernt. Wir haben niemals eine Bewerbung von einem Osnabrücker gehabt, aber ein sehr internationales Team. Korea, Türkei, Russland, Amerika, name it.
Griechen?
Spanien, Italiener, alles Mögliche war da. Wir haben in der Küche Englisch gesprochen. Wir haben teilweise mehr ausländische Küche gehabt als Deutsche. Also es war ein sehr internationales Team.
Also da zog schon die Firma das Ganze an. Aber wo wir international sind, du hast ja für heute das Thema griechischer Wein ausgesucht. Thomas, was soll das?
Du, ich habe dir eine Liste geschickt und ich habe erst gedacht, du kannst ja gar nichts finden. Guck da so runter und denk, griechischer Wein. war der eine Grund. Und hier in der Nähe gibt's, also ich habe ein, zwei Lieblingsrestaurants, wo ich gerne hingehe. Eins davon ist in Bielefeld. Der hat das jetzt gerade an seinen Oberkellner und seinen Küchenchef verkauft, wurde von einem Griechen geführt. Und ich habe da immer tolle griechische Weine getrunken. Also ich weiß noch, wie wir haben mal so eine Gänsestopfleber, darf man das noch sagen öffentlich? Ich habe Gänsestopfleber gegessen.
Warum sollte man das nicht sagen dürfen?
Ja, ist ja auch schon her.
Die Vergangenheitsform.
Da hat er mich gefragt, hast du auch noch eine schöne Empfehlung? Ja, ich würde dir das und das gern empfehlen, so deren. Da habe ich gesagt, oh, Gänseleber, Kirschen, könnte ja auch mal ein Sherry sein. Und da sagte, du, da habe ich eine Idee, ich bring dir mal was. Granate, ich weiß nicht mehr was. Aber ein griechischer Wein, Süßwein, war super. Also ich bin da echt zwischendurch immer begeistert von den griechischen Weinen, wenn es keinen Samos gibt.
Ich finde das toll. Ich finde das wirklich ein tolles Thema. Wir hatten tatsächlich schon mal überlegt gehabt, ob wir das nicht einfach trotzdem mal so auch machen. Und haben uns aber noch ein bisschen zurückgehalten. Und ich muss wirklich gestehen, ich habe auch mal in Berlin, liegt schon lange zurück, bei einem Griechen mal irrsinnig tollen Weißwein getrunken gehabt. Und man bekommt halt in Deutschland eher selten irgendwo eine Auslage griechische Weine. Da muss man schon wirklich sehr suchen. Und aber die haben wirklich so tolle Schätze. Und ich bin sehr gespannt auf unsere drei Weine heute, die wir hier gleich kredenzen werden. Und ich danke dir herzlichst für dieses Thema. Wirklich, ich habe mich sehr drauf gefreut.
Habe ich gern gemacht.
Das werden wir noch wissen, wenn wir die Korken am Ende vergeben haben. Also, liebe Weinprinzessin, hast du wieder deine Lostrommel dabei?
Ja, ich habe hier, ihr könntet wahrscheinlich schon sehen, hier mein Körbchen diesmal habe ich mir angerichtet hier. Da sind unsere drei Weine drin. Ich habe sie eingepackt in wunderschönes braunes Packpapier. Ihr habt schöne bunte Säckchen, deswegen schauen wir gleich mal, dass ihr auch die richtigen dann zieht, wenn ich mir einen genommen habe. Und ich greife einfach an den linken hier ran. Da steht bei mir Thomas Bühner.
Dann nehmen wir den doch.
Thomas, gleich los. Was ist das blaue oder pinkfarbene? Nee, was ist das? Lilafarbene.
Also ich habe Violett und Rot.
Violett bist du.
Dann darf ich das jetzt aufmachen, ne?
Ja. Es ist wirklich ein fieses Thema. Jedes Mal, wenn wir das Thema nennen, habe ich einen Ohrwurm.
Thomas auch übrigens. Also der Herr Mühlnickel hier. Mühlnickles, wie ich ihn heute nur nennen möchte.
Was ist mit Mühlnickles? Ich war gerade weg. Ich habe meinen Wein geholt.
Nein, Sebi, die Weinprinzessin, hat gesagt, er hat immer einen Ohrwurm, sobald er an dich denkt.
Ja. Ja. das ist ja damals sogar in einer Folge entstanden, die mit griechischem Wein so gar nichts zu tun hatte. Es ging ja um indischen Wein, aber irgendwas sagte in mir, indischer Wein klingt wie griechischer Wein. Ich begann zu singen. Seitdem singe ich immer wieder gerne und ich freue mich schon so heute auf meinen Auftritt, weil heute ist es soweit. Heute darf ich das Lied endlich zu Ende singen.
Ich hätte ja ganz gemein sein können, wo du indischen Wein sagst. Ich war mal in Sri Lanka, habe eine Ayurveda-Kur gemacht. Da gab es einen Ayurveda-Wein. Da wäre der Podcast aber schnell vorbei
gewesen. War das zur inneren Anwendung oder zur äußeren?
Ja, zur inneren.
Ja, aber war beim indischen Wein so ähnlich. Dietmar hält bis heute den letzten Platz, den 36. Platz aller Weine, die wir jemals hatten, mit seinem indischen Wein namens Yogi.
Sprich die lebendige Bartstoppelprinz. Ja, mein Gott. Ja, ich gebe es ja zu. Okay, habt ihr alle was im Glas?
Jawohl.
Ja. Sehr schön. Sehr gut. So, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, Prost.
Oh, der riecht gut.
Das erste, ich habe ja von
Ja, ist ein Weißwein.
Vor allem ist es deiner.
Ich wollte gerade sagen, er ist weiß, aber das darf ich ja seit Christian Lohse nicht mehr sagen. Ich darf nur sagen, er hat eine gelblich-grünlich wilde Farbe. Thomas, wir haben ja die alte Tradition eines Trinkspruchs. Hast du glücklicherweise, zufälligerweise für uns einen kurzen Trinkspruch dabei?
Ich gucke noch mal im Briefing, hatte das einer erwähnt?
Mehrfach. Nee, ist Trinkspruch.
Was sagt man denn in Taipei?
Weiß ich nicht. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Cheers.
Cheers.
Cheers, geht immer.
Also ich bin ja, ich habe als Jugendlicher überhaupt keinen Alkohol getrunken. Mein erstes Glas Wein habe ich ungefähr mit 25 getrunken. Da haben mich meine Schwiegereltern überredet. Wir waren in Holland und die haben dann für mich einen roten Portwein bestellt, was sie gedacht haben. Fängt schon mal süß an. Und das hat sich halt so durchgezogen. Deswegen habe ich auch nicht so viele Trinksprüche drauf. Ich glaube, das erste Mal, dass mich jemand betrunken, also aber nicht so, dass ich nicht mehr weiß, was passiert ist oder nicht mehr gehen konnte, gesehen hat, war, als wir einen dritten Stern gefeiert haben. Und ansonsten habe ich halt dieses Maß an Kontrollverlust nicht.
Das ist ja auch unangenehm am nächsten Tag.
Ich komme mit einmal die Woche Wein trinken gut klar. Ich trinke weder vor der Arbeit noch während der Arbeit und mal ein Schlückchen nach der Arbeit. Aber
das ist ja auch in Ordnung. Es ist, halt, ist ja auch ein Genussmittel. Es ist ja, ist ja nicht so wie bei Thomas, der sich dann irgendwie jeden Abend irgendwie zwei Flaschen reinklappelt, in der Hoffnung, dass sein Bart sprießt. Das ist halt einfach, Wein sollte ein Genussmittel sein, dass man einfach in Ruhe trinken kann und nicht irgendwie in Geschwindigkeit. Ne? Also, um mal auf deinen Wein jetzt mal zu kommen hier. Also, ich finde, der hat so eine unheimlich kräutrige Note. Ja, so, der ist auf der Zunge unheimlich weich und hat so eine kleine Kräuterlikörnote. So ganz fein. So ganz fein. Ja,
sehr rund, sehr gut eingebaut. Ich würde ein bisschen Mango jetzt noch dazu steuern.
Das ist so, als würde man wahrscheinlich im Toten Meer in Israel würde man so oben drauf schwimmen, so, aber so hat man irgendwie so eine kleine Festigkeit von der Beschaffenheit. Als würde man sich so reinlegen können, man geht nicht unter. Aber das ist so schön.
So viel. Du liegst auf dem Wein?
Wein. Ja, ich stelle mir das gerade vor, wie ich auf dem Wein liege und nicht untergehe.
Und erzählst gerade, dass ich jeden Abend saufen würde. Dietmar, denk mal über dein Leben nach.
Aber ich glaube, das ist ein guter Essensbegleiter, aber den du auch mal so wegsüppeln kannst.
Ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer, wenn es was minimal Herbes gibt, schon austicke. Aber ich finde, der hat eine ganz kleine, ganz was leicht Herbes drinne und das ist sogar sehr, sehr angenehm bei dem, weil es rund macht, weil der hat ja auch was Süßliches mit drinne. Ich finde diese Kräuternoten wunderbar. Also mir gefällt der sehr, sehr gut. Thomas, du hast uns hier für den Anfang was sehr, sehr Gutes aufgelegt. Aber Achtung, Dietmar und ich sind nicht entscheidend für diese Begründung, wie Podcasts schon, wie Weine so sind. Es spricht die Weinprinzessin.
Also ich staune ja, der alte Liebfrauenmilch-Liebhaber Thomas hier kann dem was Gutes abgewinnen bei der Kräuterigkeit. Also ich hätte gedacht, der verjagt dich sofort. Ich finde den richtig spannend. Ich mag auch dieses Kräuterige. Es ist so ein bisschen wie, früher hat Oma immer Salat gemacht und dann so eine Tüte zum Salatdressing anmachen. Diese Kräutermischung, die da drin ist. Ich finde, das kommt so ein bisschen und der muss schön kalt sein und schmeckt hervorragend.
Gehen wir voll mit? Dann gehen wir richtig voll mit. Richtig schön.
Ein bisschen, also ich finde ihn so schön, weil er ein bisschen butterig ist, weil das sehr rund ist, weil er so ein wenig Frucht hat, ein bisschen die Kräuter da drin. Und dann heißt er noch Skin Contact.
Wollen wir mal auspacken?
Skin Contact, wie kommt man denn auf den Titel Skin Contact für einen Wein? Da ist auch der Titel, also der Winzer ist da alleine schon ein Zungenbrecher, Dietmar.
Sabatiano Varelli.
Ach so, nee, Entschuldigung, ich war bei Papa Giannakos. Stimmt, das war die Region, ne? Tolles Etikett, man sieht einen goldenen Hahn da drauf, ansonsten ist er sehr weiß und sehr plain gehalten.
Ja.
Den Text hinten kann ich nicht lesen. Das ist Griechisch.
Ist 11 Grad Verzehrtemperatur. Das kann ich lesen.
das kann ich auch lesen.
Den Jahr.
Thomas, wo kommt der her?
Lesen, 2021.
Wo hast du den gefunden?
Den habe ich gar nicht gefunden. Also ich habe ja gerade gesagt, dass es ein Restaurant gibt in der Nähe, in Bielefeld. Das hat früher ein Weinhändler gehört, einem Griechen. Und bei dem lasse ich mich immer beraten und sage immer, schick mir einfach was Leckeres.
Da schickt er dir was Gutes zu. Ja, das ist echt super, super lecker.
Mein Problem ist nämlich immer, und das glaube ich, das haben ganz viele, du trinkst immer das, was du kennst. Bist du ein Gänz, der weiß, was du magst. Und wenn du dem vertraust, dann geht das meist gut.
Das stimmt. Thomas, es ist immer sehr beliebt bei uns, wenn wir Köchinnen und Köche zu Gast haben, die sofort assoziativ etwas zum Wein sich überlegen, was man dazu gut essen könnte.
Oh, Mango-Mozzarella.
Mango-Mozzarella?
Ja, oder, ja.
Ich habe Mango-Mozzarella.
Habe ich noch nie gegessen.
Ja. Ist das ein Gericht jetzt, das du neu auf die Karte gesetzt hast? Nee, in deinem neuen?
Nee, würde ich nie machen. das würde ich, also niemals. Ich würde nie mal was auf die Karte tun, wo ich alle Zutaten verkaufen könnte. Ja, sie werden böse sein, aber da würden mir ein paar Köche einfallen, die machen das vielleicht. Aber das Olivenöl kaufen muss, den Essig, die Kräuter, die Chili, die Orange, den Mozzarella und die Mango. Und dann machst du ein Gericht daraus, das wäre nicht mein Stil.
Wäre auch nicht 3 Sterne, oder?
Bitte?
Das wäre auch nicht 3 Sterne, oder?
Nee, ich glaube, bei mir nicht. Also, nee.
Wie sieht's denn aus mit Gouda Himbeere?
Sebastian zeigt uns gerade Himbeere und Gouda auf seinem Teller.
Ich habe mir hier an die Seite von meinem Computer hier schon mal zum Überstehen hier so eine kleine Snackplatte hingestellt.
Das erinnert mich schlagartig an die Brote früher, wenn einer Käse Marmelade hatte.
ja, stimmt.
Also, stimmt. Also Käse, Feige, Käse, Traube, Käse, Erdbeere, aber Gouda Himbeere.
Käse-Igel.
Sebastian hat sich ganz steil von Heiko Antoniewicz beeindrucken lassen zum Thema Flavor Pairing. Das sehen wir. Das hat richtig gefruchtet.
Du musst nicht alles glauben, was andere erzählen.
Sag mal, Thomas, du hast jetzt bist gerade dabei, ein neues Restaurant in Taipei zu eröffnen, also in Taiwan.
Nee, ist eröffnet.
Ist eröffnet.
Also am 26. April haben wir das eröffnet.
Ah, seid gerade schon durch. Okay. Es heißt auch wieder La Vie. Wie bist du auf so ein sehr fernöstliches Projekt gekommen, von Osnabrück nach Taipei?
Ich habe bei im August 2019 in Portugal bei einem Event. Und da saßen wir morgens in der Runde zusammen mit so ein paar Journalisten, Köche, Foodblogger. Und irgendeiner hat gesagt, wer hat denn mal Lust, ein Hotel in Taiwan zu beraten? Und schneller als die anderen denken konnten, habe ich gesagt, ich fliege nämlich nächste Woche nach Hongkong und da könnte ich ja in Taiwan vorbeifliegen. Geringer Aufwand. Und bin dann dahin und habe mit den Leuten gesprochen, die dort ein neues Hotel gebaut haben, im Süden von Taiwan. Auch ein Stahlunternehmer, witzigerweise, der da die Klitzekleinigkeit von 680 Millionen Euro in 2 Türme gesteckt hat. Eins davon wird Büro. Das ist noch nicht fertig. Das andere ist ein Hotel, ein Marriott Hotel. Und die wollen ein Fine Dining Restaurant da reinmachen. Jetzt muss ich sagen, den Eigentümer bist, ich weiß gar nicht, wie alt er war, als er es geplant hat. Der ist heute knapp so irgendwas 83, 84, 85. Habe ich einen riesen Respekt davor, in dem Alter noch so ein Ding anzugehen. Ein ganz bescheidener Mann, kann nicht lesen und nicht schreiben. Also Verträge kriegst du nur einen Stempel. Offenbar kann er gut rechnen. Und er hat das halt gemacht. Das Problem, ich habe das 3 Jahre lang beraten. Das Problem an dem Projekt war, das Hotel sollte erst 1000 Zimmer haben. Und sie haben ihn mühsam auf 750 runtergerechnet. In den anderen Restaurants gibt es keins unter 500 Sitzplätzen. Doch ein Japaner noch, der hat weniger. Und das Majesty, auch den Namen von dem Feuert, sollte ein 100 Plätze Fine Dining Restaurant sein. Ich habe denen dann vorgerechnet, also 100 Plätze, 7 Tage, 2 Service macht ungefähr 52.000 Gäste. Wenn du sagst, bei 100 Plätzen, du willst mal irgendwie ausgebucht sein, da musst du ja mal mittags mit 60 und abends mit 80 kalkulieren. Und das mal 365 Tage kommt irgendwas so rund um 52.000. Das ist wahrscheinlich dreimal mehr als alle 3-Sterne-Restaurants in Deutschland in 3 Jahren. Und hab gesagt, das funktioniert nicht, ihr müsst das kleiner machen. Und hab mit Engelszungen da reingeredet, hab auch versucht, die Küche größer zu reden und den Rest kleiner. Und am Ende, am Tag der Eröffnung, bin ich dann da gewesen und hab das gesehen, hab die Stühle gezählt und dann stehen 100 Stühle da drin. Obwohl sie vorher gesagt haben, ja, machen wir hier und so. Am Ende haben sie gar nichts gemacht. Wir haben dann alles versucht, das irgendwie erfolgreich, kann es ja gar nicht sagen, ja, irgendwie bespielbar zu machen. Hat aber nicht funktioniert. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich abends, also ich habe ja während Corona die Hälfte der Zeit, die Boris Becker in London im Knast verbracht hat, habe ich in Taiwan in Corona-Hotels verbracht. Es war nur die Hälfte Zeit, sonst hätte ich auch ein Buch geschrieben darüber. Aber, ja, große Interviews gegeben. Ich habe auch nichts davon zurückbehalten. aber der das Glückliche daran war, wir hatten irgendwann mal abends Gäste. Also ich bin aus dem Corona-Hotel in Taipei, bin ich mit dem Schnellzug samstags morgens nach Kaohsiung in den Süden gefahren. Und die Woche drauf hatten wir so einen lustigen Tisch, junge Leute, wo halt eher so das Thema war, Hubschrauber, Boot, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin und so. Und wir haben uns dann nachher unterhalten. Und da sagten die, was denkst du, warum wir hier eigentlich hier sind? Und da habe ich gesagt, bei den meisten Menschen Hunger und Durst. Also, dann haben die gesagt, nee, hier, mein Freund war letzte Woche im Zug, der hat dich erkannt, hat gegoogelt, hat gesehen, du machst ein Restaurant hier im Süden. Also haben wir dann mal alle Freunde eingeladen und sind hier runter und wollten uns das mal anschauen. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten über Taiwan, wie nett ich das doch finde und was ich da überhaupt gut finde. Und dann haben die gesagt, hast du Sonntag nicht Lust, nach Taipei zu kommen? 101 Tower, Mittagessen mit ein paar anderen Freunden. Und ich musste sowieso an dem Sonntag, jetzt auch so gemacht, aber Zufall war, ich musste sowieso nach Taipei, weil ich dann am nächsten Morgen zurückgeflogen bin. Also haben wir uns da verabredet und dann kam einer zu mir und sagte, du, wir zwei sitzen gleich mal zusammen. Haben uns ein bisschen unterhalten. Er war der Porsche-Dealer in Taiwan. Und er hat gesagt, eigentlich ist ein großer Traum von mir, ein European Fine Dining Restaurant zu machen. Ich habe ja schon das beste deutsche Produkt, das ich hier eingeführt habe. Jetzt würde ich auch gerne das und das machen. Und dann haben wir uns verabredet. Wir können uns ja auch mal zusammen telefonieren. Das ist jetzt so gut 2,5 Jahre her. Und dann haben wir so langsam uns angefreundet und langsam das Thema halt dann geguckt, wo könnte das stattfinden, wie könnte das stattfinden. Ja, und dann 2 Jahre später war Eröffnung.
Wahnsinn. Sag mal, Lavi, dieses Wort hat dich ja anscheinend bisher sehr überzeugt.
Nee, hätte auch anders heißen können. Also ich war dagegen, dass das Restaurant Lavi heißt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit so 5, 6 Beteiligten, die da halt im Inner Circle waren, wo wir uns abgesprochen haben, weil ich dann gesagt habe, lass uns mal eine WhatsApp-Gruppe machen. Jeder schmeißt mal einen Namen in den Ring, aber nicht nur einen blöden Namen, sondern dann auch schreiben, warum. Also Beispiel, wenn das Ding heißt Ocean, dann auch irgendwie, das ist schon mal gleich ein Dreizeiler zur Restaurantphilosophie, weil wir machen halt nur Fisch. Und wenn es halt, was weiß ich nicht, Reblaus heißt, dann müsste es halt irgendeinen Bezug haben. Und ich habe halt vorher gesagt, der Name soll halt international sein, also nichts Chinesisches. Er muss halt aber auch von Chinesen sprechbar sein. Also Ossinois oder sowas war gleich ausgeschlossen. Und dann haben wir echt erstaunlich gute Namen gehabt. Müsst die Liste jetzt mal nachgucken, 40 Namen am Ende und einige sofort mit einer Philosophie dazu und Darauf haben wir eine Excel-Tabelle gemacht und dann haben wir halt 5 Sterne vergeben, jeder. Also man durfte 5 Restaurants mit maximal 5 Sternen bewerten. Und am Ende ist das echt gut gelaufen, weil der Eigentümer, oder wir sind der Partner, aber der Ray, der Taiwanese, der das, ja, unter dessen Namen das dort läuft, der war nachher der Königsmacher. Und der wollte von Anfang an La Vie und dann hieß es halt La Vie. Und dann habe ich gesagt, gut, dann diskutieren wir es jetzt aber auch nicht mehr. Im Grunde genommen ist das jetzt schön, weil bei der ersten Pressekonferenz im Oktober habe ich halt eben auch gesagt, also ich war dagegen, aber jetzt ist es gut und es gibt mir auch die Möglichkeit, die Geschichte jetzt weiterzuschreiben. Und wir haben dann Thomas Bühner, sag mir, dass du 3 Sterne willst, ohne dass du sagst, dass du 3 Sterne willst, dann nennst du es Restaurant halt wieder La Vie. Und erzählst halt dann, dass du die Geschichte weiterschreiben willst. So. Und wir haben dann bei Thomas Bühner dran gehängt, weil ich da auch gesagt habe, das ist mein stärkstes Commitment dafür, dass ich mich auch darum kümmere. Also wir rotzen da nicht so ein Restaurant hin, nennen das dann irgendwie und dann kommt der Bühner halt alle 3 Jahre mal um die Ecke. Das wollten wir halt nicht machen.
Musst du dich kulturell vom Geschmack her sehr umstellen gerade? Weil Taipei ist ja eine andere Ecke als Osnabrück.
Ja, für Osnabrück musste ich mich tierisch umstellen. Nee, gar nicht. Also haben ja früher schon immer die Gäste gesagt, das ist aber sehr asiatisch, japanisch. Und ich habe immer gesagt, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ist das vielleicht nur durchs Anrichten motiviert, dass so eine Stringenz oder Klarheit. Wir haben ja immer französische, also das, was die Gäste mit französischer Küche verbinden, das an Produkten gemacht. Und dann halt international dazu, das war aber manchmal spanisch, mexikanisch, aber auch asiatisch inspiriert. Nur ein Lachs mit Meerrettichsoße ist halt deutsch, ein Lachs mit und einem Crepe dazu vielleicht noch, dann jetzt kriegt so einen Hauch französisch mit einem Palatschinken und Krähen dazu, ist es österreichisch und dann machst du das eben halt mit Wasabi und dann ist es schon asiatisch, ne? Das ist immer das gleiche Geschmacksbild. Wir standen immer für asiatische Küche. Ich muss mich jetzt umstellen, aber ich finde, ich habe einen tollen Übersetzer dort, der Xavier Yoink, mit den ich damals für das Majesty in Kaohsiung gesucht habe, ein Hongkong-Chinese, europäische Ausbildung, also Richard Eckebus, im Amber und Joël Robuchon.
Joël Robuchon, ne?
Jo. Epure in Hongkong und dann war er noch in Australien. Der ist halt sehr europäisch ausgebildet. Wir haben aber auch gesagt, ich schicke ein Rezept oder eine Idee und sage Steinbutt mit dies und das. Petersilieninfusion und Kartoffeltandoori-Schaum. Und dann sagt der Steinbutt ist hier gar nicht gut. Und den aus der Bretagne hier hinzufliegen, bringt auch nichts. Aber es gibt einen Fisch, den kenne ich überhaupt nicht. Und den sucht der dann raus. Und dann ist der halt genauso gut. Also wir hatten das mit einer Rotbarbe, wo ich unbedingt was machen wollte. Da hat er gesagt, Rotbarbe bringt hier nichts. Wir nehmen Kimedai. Und hatte ich vorher nie gehört. Ist aber genau
so. Aber das ist ja toll, ne? Ich meine, wie ich es schon vorher eingehend erwähnt habe, du reist ja wahnsinnig gerne und du guckst natürlich auch gerade in den unterschiedlichen Ländern dann eben auch nach den kulinarischen Begebenheiten dort und das ist auch eigentlich das Spannende. Man trifft auf neue Produkte, wo man dann sagt, irgendwie so, hey, das kenne ich, habe ich noch nie gehört. Das gibt vielleicht möglicherweise neue Geschmacksvarianten. Du hast mal gesagt, dein größter Traum wäre es vielleicht mal gewesen, Paul Bocuse zu bekochen. Der ist ja nun bekanntlich nicht mehr unter uns, weil nicht mehr uns. Gibt es heutzutage noch einen, wo du sagst, den möchte ich unbedingt mal bekochen? Außer dich selbst?
Also ich habe ersatzweise ein paar Mal mit und für Alain Ducasse gekocht. Ja, für die ich gerne koche, sind halt Gäste, die sich fallen lassen, die sich drauf einlassen.
Ich komme.
Jupp. Gerne. Von München aus mit IVA Air direkt.
Ja, bitte.
Kann man direkt dahin fliegen.
Dietmar, nächste Woche. Ja. Kurz vor der Hochzeit
fliegst du
mal in Taipei.
Ja. Ja, ich weiß. Und, aber das Ding ist.
Also ich habe für so viele Menschen gekocht und im Lavi haben wir ja auch eine ziemlich hohe Promi-Dichte gehabt, ohne dass wir das jetzt immer an die große Glocke gehängt haben. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, andere Menschen haben mich teilweise viel mehr beeindruckt. Wenn da so ein Ehepaar aus Berlin saß und die haben dann glaubhaft versichert, sie mussten sparen, haben 2 Jahre keinen Zucker in den Kaffee getan, weil denen das nicht leicht fällt. Die Frau hatte sich das aber zum 50. Geburtstag gewünscht. Dann denke ich immer, wenn das daneben geht, das erzählt ihnen noch zum 80. Geburtstag, wie das erst am 50. Geburtstag war. Das macht mir viel mehr Gänsehaut als jetzt für irgendjemanden Promi-Status oder anderen Koch zu
sehr schön
kochen.
Sehr schön.
Wenn wir noch Zeit für eine Geschichte haben, wir hatten eine Dame mal im Restaurant, die war alleine da, oberhalb von 60, 65 Jahre. Und wir haben dann ja auch immer ein Meet and Greet in der Küche gemacht. Die kam also in die Küche und ich habe ihr gesagt, wie toll ich das finde, obwohl es ja schon schlecht ist, dass das extra erwähnen muss, wie mutig, dass sie alleine essen geht. Und dann hat sie gesagt, früher ist sie immer mit ihrem Mann essen gegangen, aber der ist halt gestorben in einem Hospiz und gewesen, ist dann verstorben. Und jetzt, sie interessiert sich für Kunst. In Münster war eine Kunstausstellung und dann guckt sie immer, welches das beste Restaurant rundherum und dann geht sie dahin. So ist sie ins Lavi gekommen. Und sie kann nicht mehr so oft essen gehen, aber dieses Essen gehen, hinsetzen, Freunde einladen, das macht sie immer noch gerne. Sie lädt nämlich zu Hause bei sich immer eine Gruppe Leute ein, kocht für die und nimmt dann, glaube ich, 25 Euro gerade mal den Materialaufwand und stiftet das für das Hospiz, in dem ihr Mann gestorben ist. Und ich habe ihr damals gesagt, also ich kriege Gänsehaut jetzt beim Erzählen. Und da habe ich dann gesagt, ich finde das so toll, jetzt mache ich ihr einen Vorschlag ganz spontan. Ich koche bei ihr zu Hause und dann nehmen wir mal richtig Geld dafür. Und haben dann die Aachener Zeitung angerufen, haben das ein bisschen breit geklopft und habe ich dort für 10 Gäste gekocht. Die haben dann, weiß ich gar nicht mehr, knapp 300 bezahlt und haben das halt gespendet, weil ich das so toll fand, wie die das macht. Und also ganz ehrlich, diese kleinen Geschichten beeindrucken mich viel mehr als wenn Paul Bocuse kommen würde. Oder also wenn der jetzt nochmal kommt, wird mich das natürlich tierisch beeindrucken, aber.
Aber kommen wir doch wieder zu den kleinen Dingen, das finde ich sehr schön. Und das ist ja auch das, was ich anfangs auch schon gesagt habe. Du schätzt so vor allem die kleinen Dinge im Leben.
Ich kann mich auch mit großartigen Sachen begeistern.
Ja, das ist mir vollkommen, das können wir alle irgendwie genommen. Aber finde ich auch. Kommen wir zum nächsten Wein.
Ja, jetzt erst.
Oh ja.
Sibi,
Prinzessin.
Ja, ich greife hier mal wieder rüber hier in meine wilde Lostrommel und ich nehme jetzt diesen Wein hier und da steht drauf Dietmar. Jetzt müsst ihr mal schauen, welche Farbe das bei euch ist.
Das ist der rote Sack.
Dietmar ist
der
rot.
Der rote Sack. Dietmar, der rote Sack.
Dankeschön. Du darfst das sagen. Oha, das ist ein bisschen. Ah, ne, hier doch. Da ist.
Oh, der Teig auch noch nicht gesehen hier. Mit so einer Banderole hier drüber.
Ah.
Sehr doll.
So, auch erstmal hier durch. Dosen. So.
Darf ich mal fragen, wie ihr die Weine ausgesucht habt?
Oh, das ist natürlich wirklich immer eine Forschung, weil wir wissen ja natürlich auch von unserem Status her gesehen nicht immer, was uns da so erwartet. Das ist Recherche einerseits im Netz natürlich, andererseits manchmal gibt es dann auch die Weine, die man schon getrunken hat. In diesem Falle, wie ich schon sagte, auch griechische Weine findest du nicht so schnell.
Habe ich gedacht, dass das eine schöne Aufgabe für euch ist.
Ja, eben. Danke auch.
Ja, also dass du in einen Laden reingehst und sagst, ich hätte gerne mal griechischen Wein und dann kriegst du da was, das ist ja eher selten. Und wenn du zum Griechen gehst und sagst, ich hätte gerne griechischen Wein, also ins Restaurant, und kriegst dann was du trinken kannst, würde ich auch sagen, ist selten.
Ja, das ist das Problem. Also dann, ich sag mal, diesen typischen Griechen, ne, wo man ja so Tzatziki ohne Ende bekommt und einen Uso den nächsten jagt. Die Weine haben mir bisher noch nie so zugesagt. Also,
ja, aber wie kommt das? Die haben so tolle Weine und es ist so schwer.
Es ist anscheinend, gibt es eben viele Weine, die günstiger sind und die werden auch dementsprechend dann eingekauft.
Ja, aber man kann ja nicht mal sagen, dass das irgendwie so Raritäten, Einzelstücke sind. Also wenn jetzt einer sagt, holländischen Wein, schottischen Wein, kanadischen Wein, da findest du ja nichts. Aber Griechenland hat ja unendlich viele Weine und trotzdem spielt das, es gehen unendlich viele Menschen zum Griechen, aber es gibt keinen ordentlichen griechischen Wein.
Sie fahren auch da in Urlaub hin, aber trotzdem, der Wein ist in Deutschland kaum unterwegs. Das ist schade, weil es gibt ja wirklich gute Weine. Das alte Argument oder dieses Vorurteil der Udo Jürgens Zeiten, der griechische Wein, das ist immer Quatsch oder immer schlecht und das ist überhaupt nicht. Es gibt so gute.
Es gibt hervorragende, aber das Ding ist ja genauso, da bekommst du sogar schon eher israelische Weine mehr als griechische Weine.
Ja.
Und das ist echt verrückt, ne? Auch libanesische.
Ich bin Kunde vom Weinpaket von Hendrik Thoma, wo ich einmal im Monat Überraschungsweine geschickt bekomme. Und das ist super, weil damit lernt man immer wieder neue Dinge kennen und einfach mal Sachen, die man selber nicht kaufen würde. Und da hatte ich mal einen fantastischen griechischen Wein, den habe ich aber leider nicht mehr bekommen. Ich habe es diesmal auch über eine ganz simple, einfache Recherche gelöst, weil ich in Griechenland selber auch nicht bewandert bin.
Ich sag mal ganz kurz meinen Trinkspruch, dann können wir gleich mal darüber sinnieren hier. Ich habe auch ein Lied mitgebracht, aber nur den Text, ich singe es euch nicht.
Oh, schade.
Aber vielleicht findet ihr raus, von wem das möglicherweise sein kann. Im letzten Sommer flog der Franz nach Griechenland mit einem Kranz. Geselchte Würste, die zerstell, falls das Essen kulturell, andersartig im Hotel. Die alten Säulen und Museen, die hat er leider nie gesehen. Denn ein Wirt, der bracht ihm bei, dass ein Uso Usos sei und Flaschenweine 2 bis 3. Es war der Wein von Mykonos, den er sich in die Rübe goss. Es war der Wein von Mykonos, der ihm in sein Gedächtnis Lücken schoss.
Prost.
Es ist die erste allgemeine Verunsicherung.
Die EAV, da kommt der Österreicher wieder raus aus dir, gell?
Das ist ja ganz anderer Stoff.
Ganz anderer Stoff.
Ganz anderer Stoff. Er ist ein Müh heller als der von Thomas, hat aber auch so, ich finde, so leicht grüne Reflexion hat er trotzdem, wenn ich es richtig sehe, in meiner Lampe. Oder es sind die Bäume, ich weiß es nicht.
Hast du die
viel Lampe? Viel mehr Säure, oder? Ich habe eine Lampe an. Jetzt schon. Nach anderthalb Weiner ich schon die Lampe an.
Ja, was sagt ihr denn? So geschmacklich?
Ja, ist ein Weißwein.
Wir arbeiten gern mit Profis.
Ja. Im Gegensatz zu meinen wird das, glaube ich, nicht mein Lieblingswein.
Der ist ein bisschen schärfer, ne? Der hat auch vom Geruch ein bisschen mehr was Gesteinsartiges drin. Der ist ein bisschen schärfer im Abgang hinten, wie es immer so schön heißt, ne? Das rutscht so ein bisschen schärfer.
So Gras.
Mhm. So, ja, Heu.
Heu. Und dann, wenn du dann riechst, ein bisschen was Ätherisches.
Thomas, du hattest zu deinem eben gesagt, den könntest du gut zum Essen trinken, aber auch ohne.
Ja.
Und bei Dietmars Wein gerade habe ich das Gefühl, ich könnte den nicht ohne Essen trinken, weil der mir zu extrem wäre. Ich glaube, ich bräuchte da irgendwas zum Essen dazu, was den einfängt.
Dann isst doch was.
Ich habe doch nichts.
Oh mein Gott. Du weißt doch jedes Mal, wenn du zu meinem Wein sagst, musst du eins dazu essen.
Ich dachte, wir werden 3 Sterne kochen, wir werden bekocht und dann ist das hier eine Online-Aufnahme und dann kocht der gar nichts für uns.
Leben besteht aus Enttäuschung.
Ja. Aber sonst ist er nett.
Schöner Trinkspruch. tatsächlich gebe ich auch zu, ich habe noch mal ganz kurz mal parallel getrunken mit deinem, Thomas. Also meiner ist schärfer, deiner ist wesentlich weicher, abgerundeter. Gebe ich ehrlich zu. Ich finde den Geruch aber sehr schön. Obwohl, er hat gerade so eine kleine Note von Indien.
Nach dem zweiten Glas auch einen Trinkspruch nachreichen. Anlehnung an das vorhin. Also das Leben ist nicht schön, du musst es dir schön saufen.
Das sieht man an Thomas besonders.
Du meintest nicht unseren Gast, oder?
Nein,
gut. Natürlich. In diesem Falle sage ich gut.
Thomas M. Niklas.
Du kannst mich heute einfach Müll-Niklas nennen die ganze Zeit, das ist vollkommen okay.
Mühlenkläs, ja genau. Du denkst immer, du bist ein Prophet, aber ich pack mal aus, was das für einer ist hier, ja? Ihr dürft alle auspacken übrigens.
Stopp, lass noch die Weinprinzessin kurz dieses Ding
verlassen. Oh, Weinprinzessin. Oh ja, die Weinprinzessin.
Bitte. Oh ja, danke, Thomas.
Ich versuche sie zu umgehen, weil ich
Angst habe. Ja, ich hab's gemerkt.
Dankeschön. Nee, Angst brauchst du da nicht haben. Also ich finde auch, das ist, ich habe den ins Glas reingemacht, einmal dran gerochen, da war es richtig gut, das ist sofort verflogen. Und dann finde ich auch, wie ihr sagt, der ist sehr straff, der ist sehr scharf. Und der ist so ein bisschen wie, als wenn ich in der Kneipe sitze und immer abwechsel Getränke technisch zwischen Mirabellenbrand und ein Glas Wein. So.
Oh, das hat doch was.
Bei wem hat es denn jetzt geklingelt? Bei mir oder bei euch?
Bei mir.
Es ist bei dir.
Ja.
Das Essen ist fertig.
Wir sind schon da.
Nee, meine Frau hat sich vor lauter Kummer Besucher eingeladen. Dass ich heute Abend mit euch trinken muss.
Also, okay.
Ich sehe gerade was auf der Flasche, was mich total erstaunt.
Ja.
Origin Santorini.
Ja. Ganz genau.
Und das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, weil ich bin ja kein Griechenland-Kenner, aber ich hätte bei Santorini eher so was richtig Dichtes, Konzentriertes erwartet.
Ja, also tatsächlich, und das ist gerade auch so verrückt, also ich habe den gewählt, weil ich auch mal wie Thomas gerne mal in einer Umgebung einen Wein aussuchen wollte, wo ich schon mal war. Ich war nämlich auf Santorini gewesen. Und finde diese Insel einfach irre spannend, wenn man überlegt, dass auf der einen Seite in den Krater hinein, was ja eine Vulkaninsel ist, wo ja man spricht so ein bisschen, man munkelt davon, ist da Atlantis gewesen, auf jeden Fall ist eine große Hochkultur dort mit dieser Explosion des Vulkans vernichtet worden. Und auf der einen Seite geht es steil bergab, man geht ungefähr 10 Meter auf Stein in das Meer hinein und dann fällt das 200 Meter tief ab in den Krater. Es ist verrückt. Und auf der anderen Seite hat man keinen wirklichen Strand, aber es wäre dann alles sehr schwarzes Gestein. Und Santorini ist einfach eine irre spannende Insel. Und was ich nicht wusste, ist, dass es dort großartigen Wein geben soll. Und der Weinbauer heißt Hatzidakis. Und Haridimos Hatzidakis kommt eigentlich von Kreta, aber hat auf Santorini seinen Weinhang auf ungefähr 300 Meter Höhe dort gemacht und zählt tatsächlich zu den Weinbauern Griechenlands. Er zählt tatsächlich zu denen, die die tollsten Weine dort gestalten und kreieren. Und darum war ich sehr, sehr gespannt auf diesen Wein. Kann sein, dass man den vielleicht noch mal ein bisschen länger im Glas lassen muss. Ich weiß es nicht. Aber er ist schon relativ scharf. Also vielleicht ist es die feurige Lavastruktur, die da durchkommt. Ich bilde mir das jetzt mal ein. Aber trotzdem, vielleicht wirklich mit einem besonderen Essen noch dazu, dass das noch ein bisschen abrundet.
Also was ich krass finde und was man nicht schmeckt, ist, der hat 15%.
Das findest du, schmeckt man nicht?
Also ich finde, man schmeckt, dass er viel hat, aber 15, das ist ja wirklich härtester Rotweincharakter. Das ist ja kurz vor Port.
Mich hat das sofort an Marillenbrand.
Nee, ja, Sebastian, ich verstehe, wo das her hast. Das 15 auf dem Weißwein, das ist schon hardcore.
Naja, das ist eigentlich für Leute, die Berliner Kindl trinken, besonders geeignet.
Weil? Ich wollte noch sagen, Mann hatte 13.
Genau.
Ja.
Mann hatte 13.
Ja, 13. Naja, darum muss er ja schon recht schärfer sein, bei 15. Das ist für einen Weißwein aber wirklich auch eher untypisch. Ne?
Ja, ich habe jetzt gerade...
Lass den noch mal ein bisschen länger im Glas.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob dieses Nicht-Existieren der griechischen Weine mit den Namen zusammenhängt. Weil Nyx... Dippi hört sich natürlich nicht so schön an wie Chateau Schlag mich tot.
Das könnte eine reine Verkaufsgeschichte in der Tat sein, dass die Namen zu fremd wirken und man es deshalb nicht zugreift.
Ich glaube einfach, es muss irgendeinen Vorreiter geben, der mal dafür sorgt, dass so die griechischen Weine ein bisschen mehr in zur Sprache kommen. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass man mit Griechenland eher das Gyros verbindet als eben den Wein. Und es bedarf ja immer oft mal eher so jemanden, der mal vorreitet und sagt, hier gibt es die und die tollen Weine.
Es gibt aber weltweit, auch in Taiwan, viele Leute, die deutsche Weine schätzen, obwohl Deutschland sich im Ausland ja nie mit Spitzenküche präsentiert, sondern nur mit Bratwurst, weiß-blauen Tischdecken, Leberkäse, Brezel und Bier. Mhm. Und trotzdem sind im Gegensatz zu griechischen Weinen die deutschen Weine sehr beliebt.
Mhm. Ja, vielleicht müssen wir heute einfach den Vorreiter geben und müssen einfach sagen,
ja, lass uns
griechische Weine, das neue Restaurant von dir, das du irgendwann mal machen wirst, nur griechische Weine.
Also ich bin ja ein großer Freund davon, einen eigenen Stil zu haben, deswegen könnte sein, aber noch größerer Freund bin ich davon, auch Sachen auf der Karte zu haben, die die Leute mögen.
Ja, ja, sicherlich, die müssen schon dann gut sein. Also dann nennst du es auch La Gris und...
Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, ich habe gerade das Gefühl, also so sehr ich das mag, auch als Nische, aber ich berate ja auch viele Leute, ich weiß nicht, ob das mein bester Rat wäre.
Aber was sind denn die größten Trends und die größten Herausforderungen, die es zurzeit in der Branche gibt?
Mitarbeiter. Mhm. Ist ein Problem, an dem die gesamte Gastronomie ungefähr 40 Jahre dran gearbeitet hat, dass das mal so kommt, wie es heute ist. Also mit Mitarbeiter vergrillen, beleidigen, verprügeln, ausmisten, verarschen, bis zum geht nicht mehr. Und jetzt kriegen alle die Quittung. Dabei könnte das so schön sein.
Aber es geht auch über die 3 Sterne, 2 Sterne, 1 Stern hinweg. Das ist ein ganzes Branchenproblem, ne?
Ja, das ist eigentlich ein weltweites Problem. Deswegen kann es nicht sagen, nur Deutschland, aber dieses, ich kann es halt so nachvollziehen, diese geringe Wertschätzung für die Leistung, die dort erbracht wird, es ist halt so schwer. Dieses allein nicht die Kurve gekriegt haben, also als ich gesagt habe, ich werde Koch, da haben meine Eltern gesagt, Junge, werd Koch, dann brauchst du nichts können, hast aber immer satt zu essen. So, aus der Ecke komme ich. Und heute haben ja viele ein Popstar-Image und reden halt bei vielen Sachen mit, wo sie gar keine Ahnung von haben, aber sind halt sehr angesehen. Fernsehheroes und was weiß ich nicht alles. Dann kommen die Sommeliers, die ja, also staatlich geprüfte Suftmeister, die aber trotzdem ein Riesenansehen haben. Und dann kommt der echte Labertaschen, die erzählen dir von den 7 Kindern des Winzers und von den Erdschichten in 7 Meter Tiefe.
Die du alle schmeckst.
Die du alle schmeckst, wenn es dir dann einer vorher erklärt. Und dann kommt der Service, den du am besten gar nicht wahrnimmst, weil nur dann ist er richtig gut. Und die sind halt zu Dienstboten über Jahre gemacht worden oder nie aus dieser Dienstboten-Ecke raus, anstatt aus denen echte Gastgeber zu machen. Alles so große Probleme.
Wertschätzung ist das eine, ist Bezahlung und Arbeitszeit denn das andere? Oder wie kriegt man das gelöst, wieder Leute in die Branche zu kriegen?
Für mich gibt es keinen schöneren Beruf. Also die Möglichkeiten, die ich habe, ich habe ja vor Jahren noch zu Manfred Kohnke gesagt, dem früheren Gourmillot-Cheftester, der hat mich mal interviewt und hat gesagt, was wäre dein größter Traum? Und da habe ich gesagt, ich würde gerne einmal um die Welt fliegen. Ich würde gerne in jeder Stadt, in der ich lande, ins beste Restaurant essen gehen. Ich möchte gerne Märkte besuchen, Menschen treffen, Produkte sehen. Und ich habe ein Leben lang viel gearbeitet, aber für mich hat sich auch dieser Traum erfüllt. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Ich habe Sachen gesehen, die hätte ich nie für möglich gehalten. Und ich finde, das ist der schönste Beruf, den ich hätte haben können, mit unfassbar vielen Möglichkeiten. Und dieses Investment, das ich dafür gemacht habe, das hat sich auch 100%ig ausgezahlt. Ja, also für mich haben sich alle meine Träume erfüllt. Und das muss man, glaube ich, auch mehr den Leuten erzählen. Ich glaube, dass in der Küche, für mich ist das ein extremer Mannschaftssport. Und wenn du da mit Freunden in der Küche stehst und du auf der hinten in der Tür kommt der Beutel dreckige Karotten rein und du siehst am Abend noch, wie da ein Gericht raus geworden ist, wie das rausgeht, wie der Applaus zurück in die Küche kommt, also dieses Du kannst es ja nur auf der Bühne als Schauspieler direkter haben. Ich finde das faszinierend. Ich finde aber auch toll, ich finde, Kochen an sich ist ja noch gar nicht das Spannende. Aber Menschen an den Tisch zusammenbringen, die sich unterhalten, die das Kostbarste in dieser Welt mit dir teilen, Zeit miteinander zu verbringen, das fasziniert mich halt wahnsinnig. Na, und diese unendlichen Möglichkeiten zu haben, ich glaube, ich habe das mehrmals schon gesagt, wenn wir uns in irgendeine Fußgängerzone in Deutschland stellen und machen eine nicht repräsentative Umfrage, wette ich, dass die Mehrheit der Leute, die wir befragen, nur ungefähr 40 Produkte kennen und essen. Und ey Jungs, wir leben in einer Zeit, in der gesamten Weltgeschichte, in 1 Million Jahre gab es nie mehr Wohlstand, als wir ihn heute haben. Name it. Japanisches Rind, französisch Austern, neuseeländisches Lamm, japanisches Rind, habe ich schon gesagt, Spargel im Winter, Himbeeren zu Käse. Also, du kannst doch alles haben, was du willst. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich esse keine Tomaten, ich esse keine Spargel, ich bin allergisch gegen Erbsen.
Ne? Voll bei dir.
Schaf, Lamm. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich glaube, ein guter Koch ist derjenige, der aus jedem Produkt etwas machen kann. Also es gibt auf dieser Welt nicht ein einziges schlechtes Produkt. Mir fallen drei Sachen ein, die ich nicht mag, und zwei Sachen, die ich nie verarbeiten würde. Giftige Pilze und Gras. Ich kenne keinen, also Weizengras, kannst ja was draus machen, aber ich kenne keinen, der sagt, Schatz, ich habe einen Rasen gemäht, komm, wir machen heute Mittag einen Salat, während Wildkräutersalat ja geht. Mhm. Ja, aber aus Laub wird was gemacht. Griechenland, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, die Weinblätter, die...
Diese Weinblätter, die gefüllt,
ja, ne? aus der Asche von Weinreben, Morbier oder Ziegenkäse, die damit bestaubt werden, damit sich die Fliegen nicht draufsetzen, dass die schneller trocknen, Struktur halten. Mir fällt echt nichts ein, aus dem nichts gemacht wird. Nichts gemacht werden kann. Und ich glaube, ein guter Koch könnte aus allem etwas machen. Es gibt keine schlechten Produkte. Es gibt maßlos viele schlechte Zubereitungen.
Ich krieg schon wieder Hunger.
Ja, und das ist halt so traurig. Es gibt auch keinen schlechten Wein. Es gibt vielleicht das falsche Essen.
Genau, genauso auch heute. Es gibt keinen schlechten Wein.
Es gibt auch vielleicht den falschen Anlass. Ja. Den in Griechenland probiert, in Santorini auf einer Terrasse, die Sonne geht gerade im Meer unter, ein griechisches Essen dazu, würde ich den wahrscheinlich gerne mögen. Jetzt mit euch, drei Kerlen, vor dem Bildschirm, allein in meinem Büro.
Deine Frau hat Gäste, du musst mit uns hier quatschen.
Die hat mir versprochen, sie bringt gleich einen Flammkuchen rein.
Oh, uns auch?
Oh.
Kommen wir zu einem kleinen anderen Thema, und zwar, lieber Thomas, du bist geboren am 13. April 1972 in Riesenbeck.
Ja.
Das ist plattdeutsch, heißt Riesenbeek, ist ein Stadtteil von Hörstel am Südhang des beginnenden Teutoburger Waldes in der westfälischen Region Tecklenburger Land. Sternzeichen Widder.
Ja.
Und nach dem chinesischen Horoskop bist du im Jahr des Wassertigers zur Welt gekommen.
Mhm.
Am 13. April 1962.
Scheiße, bin ich.
Entschuldigung, 62. Welche Nummer 1 Single war sozusagen auf Platz 1 in der deutschen Single-Charts-Liste? Was glaubst du, was für ein Lied war das?
Freddie Quinn?
Ich sag mal, von der Rubrik her gesehen bist du gar nicht so weit entfernt, aber nein.
Ich sag wie so oft gerne Trude Herr.
nein.
Palo, nee, wie heißt sie? Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Okay, aber an dem Tag von einer wunderbaren Schauspielkollegin, Cornelia Fröbes, Zwei kleine Italiener.
Ach, gucke mal. Ich kann dir nur sagen, dass es Karfreitag war.
Ich möchte mit dir, lieber Thomas, eine Sache machen, die ich aber schon lange nicht mehr gemacht.
Muss er das mit dir machen? Dinge, die du nicht lange gemacht hast?
Die mache ich schon nicht mit dir, keine Sorge. Und zwar gibt es eine Sache, stell dir mal vor, versetze dich zurück in das, in den Zeitraum, als du 30 bis ungefähr 40 Jahre alt warst. Mhm. Ich nenne dir jetzt ein paar Schlagworte und das, was dir einfällt dazu, an etwas, was du vielleicht schon lange nicht mehr gedacht haben könntest, das kannst du gerne, wenn du möchtest, uns mal erzählen. Und zwar, die Schlagworte sind Film, Familie, schönster Moment oder eine Träne, die fiel.
Dazu soll ich jetzt was sagen?
Wenn dir was einfällt, in dem Zeitpunkt, im Jahr zwischen 30 und 40, ja.
Sag nochmal eben die Schlagworte. Schönster Moment.
Sehr gerne. Zwei Sterne. Schönster Moment. Ja. Film, Familie, eine Träne, die fiel.
Also zwei Sterne. Schönster Moment, Geburt meines Sohnes. Film? Gab's nicht. Also.
hast du da, wenn du so in die Zeit zurückdenkst, gerade weil du sagst auch zwei Sterne, ne? Ich meine, das ist ja, boah, Wahnsinn. Hat man eigentlich Zeit noch irgendwie so ein bisschen für Privates? Ist das überhaupt möglich? Ich meine, ich verspreche da auch so ein bisschen aus Erfahrung aus der künstlerischen Ecke her gesehen, weil wenn man du fest engagiert bist am Theater zum Beispiel, du hast kein Privatleben im Grunde genommen, weil du nur am Arbeiten bist. Hattest du irgendwie zumindest das Gefühl, irgendwie du kannst auch ein bisschen das, so einen Ausgleich haben oder warst du sehr fokussiert? Eigentlich Küche, nach Hause kommen, schlafen, Küche.
Nee, ich habe mich immer bemüht, dass ich im Rahmen der Möglichkeit Ausgleich habe. Aber das war schon fokussiert. Also das, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe, war ja niemals ein Halbtagsjob. Also ich will heute Work-Work-Life-Balance. Life-Life-Work-Balance. Bei mir war es genau umgekehrt, nämlich Work-Work-Life-Balance. Und zu der Zeit, ich weiß gar nicht mehr, aber wir hatten relativ lange, eine 6-Tage-Woche sogar noch im früheren Lavi. Und das war schon ein Challenge. Also auch rückblickend sagen, auch wenn ich da noch mehr Puste hatte. Und ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde. Also diese Erkenntnis, du musst auch mal abschalten und dann setzen sich deine Gedanken, dann kannst du auch wieder kreativ sein. Das ist erst später gekommen.
Du hast ja vor allem dir immer sehr viel Energie geholt in einem Garten, und zwar von Volker Johannes Trieb. Ist das richtig?
Nee, nicht ganz. Den kenne ich, der hat einen traumhaften Garten. Ein Künstler hier aus Osnabrück. Da habe ich dann noch zum zweiten Mal geheiratet. Aber dieses sich eine Auszeit nehmen, also wenn es im Lavi mal ganz anstrengend wurde, ganz chaotisch, dann bin ich gegangen. Also ich, in der Nähe gibt's das Dominikanerkloster. Das ehemalige Dominikanerkloster ist eine Kunstausstellung. Halbe Stunde durch die Ausstellung gegangen, habe mir das angeguckt, bin wieder zurück und war wie neu. Das mache ich heute noch, wenn das mir zu viel wird. Also wenn hier alle Stricke reißen. Mein Tag hat sich ja total verändert. Also ich habe früher bis mindestens 9 Uhr geschlafen. Heute sitze ich um 6:30 am Schreibtisch. Ich stehe um 5:30 auf, weil wenn ich um 6:30 mit Taiwan telefoniere, ist das schon Nachmittag. Und dadurch, dass ich halt auf beiden Seiten der Welt was mache, sitze ich manchmal eben auch noch bis 12 Uhr am Schreibtisch, jetzt kriege ich einen Flammkuchen. Jetzt müsst ihr gleich mehr erzählen, dann esse ich was.
Wie kritisch ist denn ein Mann deines Fachs, wenn er einen Flammkuchen vorgesetzt bekommt?
Also meine Frau kocht hervorragend. Und sie kocht fast jeden Abend. Wir haben mal diese blöde Regel eingeführt, einer kocht, einer räumt auf. Ich bin fast immer derjenige, der aufräumt. Ich bin aber auch wirklich kein großer Hobbykoch. Ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten, nee, vor den Menschen, die eine Familie versorgen. 3, 4 Kinder, die 16-jährige Göre ist Vegetarierin. Der Vater will halt ein richtiges Stück Fleisch, der nächste mag dies nicht und das nicht. Da habe ich einen riesen Respekt davor, 3-mal am Tag was herzuzaubern. Ich kann das alles nicht. Also ich mache einen Kühlschrank auf und boah, ich gehe auf den Markt, da, also ja, ich finde halt tolle Gemüse manchmal, aber Fleisch, Lamm, Hase, Kaninchen, boah, also dann bin ich lieber in anderen Ländern, da würde ich sofort kochen. Tollen Fisch. Ich war jetzt in Taiwan, sind wir nochmal an die Küste gefahren, haben uns so Biobauern, haben den besucht, mit dem wir zusammenarbeiten und haben uns Fische angeschaut. Da könnte ich gleich zuschlagen. Aber hier macht mich nicht so an. Und dann koche ich nicht so gerne. Meine Frau, für die ist Kochen Entspannung und na, ist ja gut aufgeteilt.
Klingt sinnvoll. Passt zu deinem Flammkuchen ein Rotwein?
Ja, das machen wir passend, oder?
Dann könnten wir jetzt zum dritten Wein schreiten. Sebastian, dann wenn du nichts falsch Zeichen gemacht hast, müsstest du jetzt meinen überhaben.
Ich mache selten was falsch, aber...
Natürlich.
Ich greife hier mal in meinen Ziehungsbeutel und nehme hier einen raus. Da steht bei mir Thomas M. Das dürfte bei euch dann die zuletzt übrig gebliebene Farbe sein. Jo. Thomas Bühner, eine Frage noch. Dein Leibgericht... So, wenn du sagst, boah, das machen wir jetzt heute, weil das ist mein Lieblingsessen.
Käse.
Käse.
Ja, komm Tee. Komm Tee. Na, komm, hättest Tee. Du zugehört.
Es tut mir sehr leid.
Es gibt praktisch keinen Käse, den ich nicht mag. Keinen Rohmilchkäse, den ich nicht mag. Hm. Ja, aber da kann ich schlecht dran vorbeigehen. Mhm.
Nicht zu vergessen den Milchreis.
Oh. Aber das kocht man ja. Aber das ja. Kocht man ja nicht. Käse kocht man doch nicht.
Ich esse auch viele andere Sachen gerne, aber wenn es gut gemacht ist, esse ich das einfach alles gerne. Mein großes Problem.
Also isst du dann zu viel oder was ist das Problem?
Ja, sieht man ja.
Naja, wir sehen ja quasi nur deinen Kopf.
Ja, das ist mein Problem, dass wenn es wirklich gut ist, ich dann häufig mal zu viel davon esse. Aber
ist doch schön, das ist doch Genuss auch, finde ich.
Ja.
Also ich finde das toll. Wenn man sich irgendwie zurückhält, wenn einem etwas schmeckt und man hält sich zurück, weil man denkt so, wenn ich aufstehe, nehme ich den Tisch mit. Herrgott, also es soll doch schmecken.
Ja, ich sag nie zwar, wieder was über meinen Bauch.
Eben wenn es gesellig ist, so mit Leuten am Tisch zu sitzen, Spaß zu haben.
Ja.
Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung für gutes Essen. Du kannst Vorträge halten, Kochkurse machen, wie ein Blöder. Das ändert nichts. Aber eine Studenten-WG, die sich verabredet und sagt, komm, wir setzen uns jetzt jeden Donnerstag oder jeden zweiten Donnerstag hier an den Tisch, essen zusammen. Das ist wurscht, ob die mit Pizza oder Tiefkühllasagne anfangen und was die danach machen. Aber langsam wird das Essen bei denen immer besser.
Das passt ja auch zu den Geschichten, die du eben erzählt hast mit der älteren Frau, die ihren Mann verloren hat.
Ja.
Oder dem Paar, das es sich abgespart hat. Wenn Menschen zusammenkommen und Freude haben und Menschen Leidenschaft haben, dann wird's cool.
Ja, dann einen guten griechischen Wein dazu. Mehr geht doch nicht. Und dass Leute sagen, ey, wenn ich für 100 Euro eine Hose kaufe, dann habe ich eine Hose. Wenn ich für 100 Euro essen gehe, bin ich am nächsten Tag wieder hungrig. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich kann dir zu jedem Restaurant noch die Geschichten erzählen.
Das ich weiß noch, zu meinem 33. Geburtstag.
Vor 17 Jahren?
War ich damals, das wir hören jetzt.
Vor 18 Jahren sogar, lieber. Vor 18 Jahren. Du bist ja schon 51.
Ja, schweige er still. In Dreigleichen in Thüringen. Da gibt es eine, also die Dreigleichen sind 3 Ruinen. Und eine davon ist aber wiederhergestellt als Burg. Und da war ein sehr, sehr gutes Restaurant darin. Es ist tatsächlich schon ein bisschen her, darum weiß ich nicht mehr den Namen. Der gleiche Koch hat auch in Weimar den roten Elefanten, rosa Elefanten, roter Elefant betrieben. Und es war so schön, weil man hat sich Zeit genommen für das Essen, was man dort bekommen hat. Es gab natürlich immer mal einen Gruß aus der Küche und auch schöne Weine dazu. Aber wir saßen 4 Stunden in einem Restaurant und haben uns unterhalten. Und jeder Gang, der kam, war was Besonderes. Und ich erinnere mich heute noch so wahnsinnig daran. Es gab auch mal das habe ich nie vergessen, ein Espresso-Süppchen, so als kurzen Gruß aus der Küche dazwischen. Und es war unheimlich schön. Es war sinnlich und man hat sich einfach wohlgefühlt und wie gesagt, man hat sich Zeit genommen fürs Essen und ich finde, das ist etwas, was heutzutage auch oftmals immer so ein bisschen untergeht, dass man einfach so meint, man muss sich irgendwas reinschieben auf die Schnelle und die Wertigkeit dessen dann oftmals vergisst, auch im Restaurant.
Also alleine im Gehen, im Stehen, boah, furchtbar. Als Herr Schäuble noch Finanzminister war, war der als Gast im Lavie. Und wir haben im Salon de la Vie gemacht und ich durfte immer, egal was für ein Kaliber kam, durfte ich die Begrüßung machen und durfte auch meine Meinung sagen. Dem habe ich dann auch gesagt, ey, sag mal, wie geht's noch? To go war ja zu der Zeit noch, wenn du Essen mitgenommen hast, 7% besteuert, im Restaurant 19%. Das hat sich erst mit Corona geändert. Und dass Essen staatlich subventioniert wird, wenn es außerhalb des Restaurants zu sich genommen wird. Ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Macht auch keinen Sinn. Man kann ja wegen des geringeren Services den Preis geringer machen, aber deshalb die Steuer weniger nehmen, ist ja Quatsch.
Apropos furchtbar, kommen wir mal zu Thomas Weiler.
Was soll das denn heißen, Dietmar? Du kennst ihn doch noch gar nicht.
Ja, aber ich würde ihn jetzt gerne kennenlernen.
Viel furchtbarer wird heute mein Trinkspruch.
Oh, okay.
Ich möchte mich jetzt schon bei allen entschuldigen, die nächsten 2 Minuten hören. Ich möchte allen, die Angst um ihr Hörvermögen haben, raten, spult bitte 2 Minuten vor. Ich habe seit Judith Döker und dem indischen Wein so oft dieses Lied angestimmt. Als Thomas mir schrieb, er möchte griechischen Wein machen, habe ich spontan gesungen und ich möchte das heute wieder tun.
Ich habe davon geträumt.
Du hast davon geträumt, es war gealbträumt, aber es ist mir vollkommen wurscht. Ich habe ihn ach so gerne. Den Mann der vielen Sterne. Er war der Koch des Jahres, er spricht heut so viel Wahres. Dabei auch noch so netter, ist halt mein Namensvetter. Thomas ist ein super Bengel, spricht sanft wie ein echter Engel. Meine Beine beginnen schon zu swingen, denn sein Thema will ich singen. Es tut mir leid für euch die Pein, ich muss es singen. Griechischer Wein, griechischer Wein, ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein. Und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein. Und allein. Jammers.
Jammers.
Ich war dieses Jahr auf der Abschlusstour von Elton John. Der Applaus dort war auch nicht lauter, möchte ich sagen.
Klaköre, würde ich sagen.
Ja.
Bezahlte
Klaköre. Die Stimme war besser, aber.
Von Elton John oder von mir?
Ich fand das super.
Ja, was?
Ich fand das gut, Thomas.
Ja. Man muss ihm auch was trauen können.
Ja. Also, es scheint ein namenswerter Problem zu sein, weil ich wollte früher immer die Saalwette bei Thomas Gottschalk anbieten. Ich singe eine Melodie und keiner im Saal errät, welches Lied das ist.
Ja, ich bin die Unmasked Singer.
Da gibt es auch von King of Queens die eine Folge, wo er dauernd versucht, über seinen Bauch des Klopfens das Lied darzustellen.
Ich hab auch zu Sebastian vorher gesagt, wenn es nichts wird, legen wir einfach Udo Jürgens drüber, dann merkt es keiner. Das heißt, dann hört man spätestens jetzt, es war nichts, was ich gesungen habe, wenn man Udo Jürgens gehört hat.
Nee, du glaubst wohl nicht im Ernst, dass wir das irgendwie kaschieren.
So, habt ihr meinen Wein gekostet, Jungens?
Ja. Hui.
Also. Hui lecker, ne? Ja.
Also, der hat so was von einem Sandemann-Sherry. Habt ihr Sandemann-Sherry schon mal getrunken?
Ja.
Das ist, wie soll ich sagen? Der ist schon auch sehr kräftig, aber bleibt nicht so lange halten.
Also er sieht, die Farbe sieht weniger, von der Farbe her nicht so kräftig aus, wie er ist. Hm. Den trinkst du und erschreckst dich halt, dass er so kräftig ist.
Erschreckst dich, sehr schön. Er hat so ein... Mich erinnert er an Sandemann-Sherry. An Sandemann-Rosso.
Thomas, siehst du das auch so negativ wie Dietmar?
War das jetzt negativ?
Ich fand, das klang sehr negativ. Jetzt denkt er so lange nach.
Ja, ich will ja auch keinen Blödsinn erzählen. Also, der ist schon gut. Guck mal, ich habe zwar ein Weißweinglas, aber so dieses Glycerin, die Kirchenfenster, kannst du sehen, wie der so langsam am Glas
läuft? Ja, ja.
Also, ein leckeres Schmorgericht dazu.
Ja, der kommt langsam.
Du hättest ihn nicht in den Kühlschrank stellen
dürfen. Würde ich sogar mal sagen, ist jetzt auch nicht griechisch. Aber auch so geschmorte Gemüse und sowas. So, wenn es ein bisschen deftig wird, passt der, glaube ich, ganz gut.
Der hat sowas aus der, so ein bisschen was aus der bulgarischen Ecke.
Aus der bulgarischen Ecke?
Ja.
Ist ja nicht so geschmeidig von Griechen.
Ich war noch nie mit dem Wein in der bulgarischen Ecke. Was kommt denn da jetzt?
Das sind, wenn du Slowenien oder Kroatien auch nimmst, Tokaja, ja. So ein bisschen Rezina. Also das ist schon so ein bisschen so ähnliche Geschmackstextur, finde ich.
Fragen wir doch mal meine Freundin, die Weinprinzessin.
Ja, Thomas, danke, dass du mich fragst. Ich kann dir gleich was dazu erzählen. Und zwar einer, der mich exakt an den Wein, den ich in meiner Studentenzeit immer für Bolognese zum Verkochen genommen habe. Ich glaube, dazu passt er hervorragend. Und ich glaube, man kann auch so ja dann dazu trinken. Ich finde ihn wirklich nicht verkehrt. Ich bin auch überrascht. Und ich schließe mich an. Von der Farbe her erwartet man weniger, als was er dann doch ein bisschen Bums mitbringt.
Ich glaube, wir haben gerade wirklich ein Zeitproblem. Wir müssen noch 2 Stunden machen. Thomas, es tut mir leid für dich und für alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe den nämlich vor guten 2,5 Stunden aufgemacht. Und ich glaube, ich habe hier was anderes im Glas als ihr. Der ist ja bei mir komplett rund. Vielleicht auch, weil ich ihn toll finde, weil ich ihn mag. Ja, das mag sein. Aber ich glaube, das frühe Öffnen und Dekantieren, das hat ihm sehr geholfen. Schon mal ein bisschen Luft zu kriegen. Im Zweifel, Dietmar, mach den lose Griff und einfach mal schön eine Runde schütteln mit der Hand drauf. Mhm. Hilft immer.
Oh. Was haben wir denn da in der Flasche?
Ist ein Rotwein. So viel kann ich euch verraten.
Das ist schon mal sehr gut.
Es ist ein Grieche. Das kann ich euch auch verraten, sonst hätte ich das Lied eben nicht gesungen.
Thymiopoulos.
Erde und Himmel.
2018. Das ist eine dieser klassischen griechischen Trauben, der Xinomavro oder die Xinomavro, das weiß ich gar nicht. Heißt Himmel und Erde und Himmel und das ist das Spannende, ich habe den in Deutschland gekauft und ihr seht auf dem Etikett, unten steht Erde und Himmel. Das steht aber in 3 Sprachen drauf, da steht einmal Earth and Sky, Terre et Ciel und das kann der Thomas Bühner besser lesen, irgendwas Asiatisches.
Erde und Himmel.
Ah. Du sagst es. Also, das heißt, der ist auch im Design komplett für den Export gemacht.
Muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn die anderen beiden, Dietmar und die Weinkrebs, da immer, wenn das nicht so klar war, ich finde den Wein gut. Wenn da ein französisches Etikett drauf wäre, würden die Leute, glaube ich, anders darüber reden.
Ich fand den aber auch gut, Thomas.
Ach so. Ich habe jetzt nur gedacht, den nimmt deine Schwester zum Verkochen bei der Bolognese.
Nee, den würde ich auch dafür auch durchaus benutzen. Aber ist das denn schlimm? Nö, oder?
Ja, ich habe ja gesagt, Schmorgerichte. Ja. Aber witzigerweise auch so
Gott sei Dank.
Geschmorte Gemüse und so. Kann ich mir denn alles gut vorstellen.
Weshalb ich ihn genommen habe, was ich sehr spannend finde, der hat eine gewisse Schwere, ohne so Hardcore-Tannina zu haben. So ein ganz leichtes Balsamico da drin. Vielleicht ist es auch das Quarkfee, was du da hattest. Ich finde auch die Kirsche, Johannisbeere. Also ich finde, er ist relativ breit aufgestellt. Irgendwas Kräutriges. Also ich finde den sehr, sehr breit in dem, was er insgesamt darstellt. Und er hat im Vergleich zu Dietmars hochprozentigen Wein sogar nur 13,5%. Kannst du noch immer ein zweites Glas von nehmen, ohne besoffen zu werden?
Ist das ein Wein, den du jetzt durch Recherchieren gefunden hast oder vorher?
Durch Recherchieren gefunden und dann verkostet und für gut befunden für heute Abend für euch.
Ach, du hast ja vorher auch schon...
Dietmar, sind wir ja Amateure? Nein, wir sind ja die Profis. Ha? Dietmar. Ratet mal, was er kostet.
Oh, das sind jetzt gute Fragen.
16.
12.
Nee, der ist, ich würde sagen, der ist bei, was, irgendwas mit 33, 34?
Der Mittelwert aus euch dreien ist richtig, 22,50 Euro.
Aha.
Ist 18 Monate ausgebaut in gebrauchten französischen Eichenfässern. Also die wissen schon, was sie da machen. Wir haben übrigens wie immer für euch die Fotos der drei Weine, die heute verkostet wurden, auf unserer Webseite in vino-weinpodcast.de. Ihr findet das Ganze auch auf Instagram. Ihr findet es auf unserem YouTube-Kanal und auf Facebook. Und dann kann ich es auch jetzt schon mal sagen, wir freuen uns über jeden positiven Kommentar über diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auf Abonnieren klickt und diesen Podcast bewertet, teilt oder ihm weiterhin folgt. Der Werbeblock.
Und um nochmal was Nettes zu sagen, also wenn da ein französisches Etikett drauf wäre, wäre die Bewertung, glaube ich, nochmal besser. Und da ertappe ich mich ganz häufig dabei. Aber ist halt so. Bei meinem Weißwein würde ich das auch noch sagen.
Ja.
Guck mal, bei deinem Weißwein wüsste ich nicht.
Welches Land?
Was den noch retten soll. Ja, in der Tat, ich meine, deshalb sind ja auch die Weinetiketten so viel verrückter geworden in den letzten 10, 15 Jahren, weil das einfach im Marketing und im Kaufen, aber auch in der Bewertung des Weins sehr, sehr viel ausmacht, wie er von außen aussieht. Hm. Und die Blindverkostungen gehen ja selbst für Sommeliers oftmals sehr hart in die Hose. Eben, weil man, wenn man nichts mehr vom Wein sieht und nur ihn schmecken kann, schon mal woanders manchmal rauskommt.
Ich habe jetzt mal zwischendurch mal von allen dreien, weil die habe ich mal mit so länger im Glas gelassen, also mal probiert. Und vielleicht ist auch mal interessant, wenn ihr das auch nochmal macht, weil so eine Geschmackstextur, die dabei ist, ist schon eine Ähnlichkeit vorhanden, finde ich. Dass man sagen kann, also jetzt, wo man es natürlich auch weiß, aber trotzdem, da ist eine Geschmackstextur vorhanden, wo man sagt, okay, das könnte man zu Griechenland zählen. Mhm. Und das ist auch meistens so diese kräuterige Note. Ne? Also bei dir, das meine ich auch gar nicht negativ, dieses Sherry, diesen Sherry-Geschmack. Das hat alles immer so eine kräuterige Note dabei, bei allen.
Also ihr könnt mit meinem Wein leben?
Ja, absolut.
Prima, das freut mich.
Aber wirklich, ja.
Thomas, kannst du dich erinnern, was der beste Wein war, den du jemals getrunken hast?
Ich kann mich erinnern, was wahrscheinlich der teuerste Wein war, den ich mal getrunken habe. Der beste kann ich nicht sagen, der könnte ja noch kommen. Der kommt doch hoffentlich noch. Normalerweise sage ich auf solche Fragen, der gerade im Glas ist.
Ah, meiner. Ja, natürlich, das sehe ich genauso wie du.
Ja. Weil, also ich war eingeladen auf dem Chateau Margaux, saß mit Weinjournalisten am Tisch, die sich den ganzen Abend darüber unterhalten haben, ob 98 Chateau Petrus oder Mouton Rothschild oder Chateau Margaux besser war, weil es halt an dem Chateau mehr geregnet hat im April und bei dem anderen mehr im Juli. Und als ich es da wirklich leid war, habe ich gesagt, Jungs, wisst ihr eigentlich, wen das noch interessiert? Überhaupt keinen. Weil die Leute, für die ihr schreibt, können den sowieso nicht kaufen. Die anderen kaufen den Wein, weil sie damit Geld verdienen wollen. Und die den Wein nachher kaufen und trinken, die gießen auch noch Cola rein. Oder machen halt sonst was damit. Achso, darf ich auch was zum Champagner sagen? Jetzt in Taiwan hatten wir einen Termin mit Dom Pérignon, die unbedingt Champagner Dom Pérignon ins Restaurant liefern wollen. Und da hat die Vertriebsleitung von denen gesagt, dass das grausamste Erlebnis, was sie gehabt hat, war, dass einer ihrer großen privaten Kunden gesagt hat, soll ich dir mal was sagen? Den Dom Pérignon gebe ich aber in Soda-Maker, weil der so wenig Kohlensäure. Oh well. Und das sind dann am Ende die Leute, die dieses Zeug trinken, ne? Auch das teure Zeug, ne? Die ja. Machen dann irgendwas damit. Also der beste Wein ist, glaube ich, wirklich, wenn er dir schmeckt und im Glas ist.
Dom Pérignon gehört ja auch mittlerweile zu Moët Chandon.
Ja.
Und als wir in der Champagne waren vor einem Jahr im Urlaub, da waren wir auch am Grab von Dom Pérignon. Es ist so absurd, was das für ein Pilgerort ist, wo die Leute sich da alle hinstellen und Selfies machen und Fotos von seinem Grab machen. Nur weil dieser arme Mönch dafür herhalten muss, dass die Legende ist, dass er den Champagner so erfunden hätte. Das mag er ja getan haben.
Weiter südlich, Languedoc, gibt es nicht den Boulet oder so, habe ich da mal getrunken. Die sagen nämlich, dass da so ein Mönch eigentlich die Bubbles erfunden hat.
Ja, wer weiß mal, was die Legenden herkommen. Wer weiß, wofür die Leute später mal zu Dietmar Horsitschka pilgern werden, was der wohl erfunden haben wird.
Ich habe den griechischen Wein in Deutschland eingeführt.
Ja, mit dem dritten Platz an diesem Tag heute.
Das macht nichts. Aber das ist einfach nur, es ist eine Richtungsweisung. Ja?
Ja.
Und auch ein dritter Platz ist ein dritter Platz.
Ja.
Das muss man einfach auch mal so sagen.
Ist besser als der vierte. Ja?
Es ist genauso wie drei Sterne.
Dritter Platz, drei.
Aber die mal drei Sterne sind besser als zwei. Und vier ist ja nicht.
Richtig. Dritter Platz, drei. Hä? Ähnlichkeit.
Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also die Erwartungen, die du wächst, musst du erfüllen. Auch bei den Sternen. Und die im Restaurant ist das so, dass ja die Gäste, die ins La Vie gekommen sind, wir haben mal bei einem amerikanischen Blogger, Three Star Epicure, haben wir die Höchstnote bekommen als erstes Restaurant weltweit. Bis dahin war 9,5 von 10 war die Höchstnote für Daniel Hum im 11 Madison. Und dann waren die bei uns und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, du, wir müssen ja sagen, wir geben das erste Mal jetzt 10 von 10 Punkten. Am Ende hast du immer das Problem, die Erwartungen, die das weckt, musst du erfüllen. Als Wein, da machst du Dom Pérignon 2002 und der steckt in den Soda-Maker, weil die Perlen so klein sind.
Aber Thomas, mal ganz ehrlich, das ist ja so eine Geschichte. Jetzt kommt so ein, ich sag mal, Kritiker, ja, setzt dich an den Tisch, bekommt das Essen und so weiter. Die Bewertungen, die dann erfolgen, sind ja Geschmacksbewertungen. Jetzt könnte doch ein anderer Kritiker, der auch kommt, auch sagen irgendwie so, ich finde, das schmeckt noch viel besser. Also wie siehst du das eigentlich, diese Bewertungskriterien?
Ich glaube, dass die Tester, dass die Führer eine Vergleichbarkeit herstellen müssen. Im besten Sinne für den Kunden. Also wenn du in Hamburg lebst und du gehst gerne zu einem Italiener hin und siehst, hupsa, der hat ja 16 Punkte im Gumio. Oh, und sogar ein Stern. Du hast das gar nicht wahrgenommen, ja. Du gehst ja immer gerne hin. Dann fährst du nach München und möchtest einen Italiener suchen und siehst, oh, der hat auch 16 Punkte und einen Stern. Dann solltest du eine vergleichbare Leistung vorfinden. Und das, glaube ich, ist nicht immer gegeben. Mhm. Das wäre aber
ist das
die Mindestanforderung, die erfüllt sein müsste.
Ich meine, du hast ja 19, wenn ich das richtig sehe, berichte mich bitte, du hast 19 Gomio-Punkte erhalten.
Ja.
Ja, davon 20.
Ja.
Na, das muss man auch immer erwähnen.
Da muss ich jetzt sagen, 19 und 19,5, 20 ist nicht gegeben und 19 und 19,5 war die Welt. Sind die weltbesten Restaurants in deren Definition.
Wahnsinn, Wahnsinn. Mehr als 3 Sterne gibt es auch nicht. Ne? Also es gibt ja keinen 4. Stern. Also das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Ne? Nee. Es endet doch da irgendwie auch.
Ja.
Ist das nicht irgendwann schade, wenn man sagt, so, ach, hey, ich wäre gerne auch, hätte gerne einen 4.
Nee. Nee, überhaupt nicht. Also wir haben ja, ich bin im Dezember 91 Küchenchef geworden. Das erste Mal, dass ich bewertet wurde, war in den 93er Führern. Weil Ende 92 erscheinen die Führer für 93. Wir haben damals einen Stern verloren. Das Restaurant La Table hatte vorher einen Stern, in dem ich da war. Und wir haben ihn dann verloren. Michelin hat ja noch ganz gnädig gesagt, du hast ihn nicht verloren, du hast ihn nach einem Jahr nicht bekommen. Im Gomio stand allerdings drin, richten wir unsere Bitte an Thomas Bühner, verhunzen Sie nicht weiter die teuren Produkte von 16 auf 13. Und wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Was war die Frage?
4. Stern.
4. Stern. Ja, wir haben dann jedes Jahr irgendeine andere Auszeichnung bekommen. Sommelier des Jahres, Patissier des Jahres, Oberkellner des Jahres, Aufsteiger des Jahres, Koch des Jahres. Dann in den anderen Führern ja auch nochmal das Gleiche. Irgendwann hat der Gomio gefragt, möchtest du nicht einen Hund kaufen? Dann machen wir den zum Hund des Jahres. Und ich müsste jetzt mal ein bisschen rumkramen, aber ich denke, ich kann es beweisen. Wir haben bis ich aufgehört habe mit dem Lavie 2018, jedes Jahr irgendwo eine andere Auszeichnung bekommen oder mehr erreicht als im Vorjahr. Und das am Ende muss auch mal gut sein. Also, dass du dann sagst, ich brauche jetzt noch 4 Sterne oder 5 Sterne. Ich glaube, die Konstanz, mit der du dann etwas machst, die zählt dann noch mal dreifach mehr.
Also, wir können das ja nicht ganz einschätzen. Du bist im absoluten Olymp des Kochens auf dieser Welt angekommen. Also 3 Sterne, 19 Punkte, 10 Punkte. Das ist ja wirklich ständig Auszeichnung verschiedener Art. Damit gehörst du ja zu den absoluten Spitzenköchen dieser Welt. Wie hart ist denn dann der Druck, das auch zu halten und nicht irgendwann die Nachricht zu bekommen, der wird jetzt abgestuft, weil er plötzlich anfängt, die Produkte zu verhunzen?
Null. Null Druck. Ich habe vorher mehr Druck gehabt. Klar, denkst du daran, was passiert, wenn du den Stern verlierst oder wenn da oder da was passiert. Das ist ein Mannschaftssport. Aber ich habe mehr Druck gehabt, als wir nicht die Höchstnoten hatten. Und ich habe immer gehofft, dass das so ist. Ich habe es aber auch so empfunden. Ich bekomme eine Leistung für das, was ich mache. Und nicht. Ich bin nicht morgens zur Arbeit gegangen und habe gedacht, was muss ich denn heute machen, damit ich das, was ich habe, bestätigen kann. Ich habe einfach wir haben eine Art Gastfreundschaft praktiziert, so wie ich gerne bedient werden möchte. Wir haben eine Art Küche gemacht, so wie ich finde, es dem Produkt gut tat. Und dafür haben wir eine Auszeichnung bekommen, die ich auch noch gut fand. Und wenn du weißt, du kannst 9 Meter weit springen, dann springst du einfach 9 Meter weit. Wenn du das nicht kannst, dann macht dich das fertig. Hört sich jetzt tierisch arrogant an. Aber wir haben halt schon, das war ja für mich auch eine Lernkurve. Ich habe ja nicht mit 30 einen 3. Stern bekommen, ich habe nur mit 50 bekommen. Und ich fand, ich habe ihn zur richtigen Zeit bekommen. Und wir haben so viele Sachen auf der Strecke geändert und wieder angepasst und so, dass ich, ja, alles gut. Also
du bist so atypisch. Wir hatten schon so viele Leute mit so, ach du, das müssen wegpiepen, Sebastian, mit so großen Eiern hier rumlaufen aus dem Kochgewerbe. Und du stehst da wirklich ganz weit oben in dieser Hierarchie und bist so ein zurückhaltender, entspannter Typ, der nicht die ganze Zeit rauslässt, wie geil er ist, sondern einfach erzählt, wie du deinen Job gerne machst. Ich finde das, man soll in der Moderation eigentlich Leuten Fragen stellen, nicht ihnen in den Arsch kriechen, aber ich finde das so beeindruckend, was für ein entspannter Typ du bist. Das ist unglaublich.
Ich habe früher immer gesagt, als junger Koch, ich bin erst richtig gut, wenn ich der Schlechteste in der Küche bin. wenn ich der Beste in der Küche bin, habe ich nur Probleme. Ich werde erst alle meine Träume erreichen, wenn ich der Schlechteste bin. Und wenn einer gefragt hat, hör mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann habe ich mir gesagt, ich bin der Coach von einer Mannschaft. Nicht mehr.
Wie weit bist du da jetzt, der Schlechteste zu werden?
Boah, ich bin da gut drin. Nein. Ich habe eine wirklich glasklare Vorstellung davon, was ich will. Wenn du mir ein Lakritz hinhältst oder eine Karotte oder einen Fisch hinlegst, dann weiß ich ganz genau, was ich will. Und ich muss das aber nicht selber machen. Also wir haben sicherlich, das haben Gäste so oft gesagt, einen der besten Brioche der Welt gehabt. Mit fast 900 Gramm Butter auf 1 Kilo Mehl. Da kannst du bei Bäckern nachfragen, die sagen, das geht überhaupt nicht. Wir haben jahrelang damit einen Brioche gebacken. Ich habe diesen Brioche erst vor 2 Jahren das erste Mal selber gemacht. Ich habe niemals einen Brioche gebacken davor. Ich habe niemals auf dem Saucier gearbeitet. Ich habe niemals auf dem Poissonnier gearbeitet. Ich habe nur auf dem Entremetier gearbeitet als junger Koch. Ich war niemals Sous-Chef. Aber ich habe halt einen anderen Blick auf die Sache und wenn ich etwas will, kann ich es halt erklären. Unser Patissier René Frank damals, der war ja im letzten Jahr der beste Patissier der Welt, bei der 50 Best, und der kam irgendwann an und sagte, ich will ein Brot backen. Und da habe ich gesagt, Brot ist Nebenkriegsschauplatz. Und wir brauchen das nicht selber backen. Doch, hat er gesagt, würde ich aber gerne. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, also ein Brot muss für mich, wenn wir das machen, außen kross und innen weich sein. Ich finde, das muss so ein Hauch versalzen sein. Da muss Kümmel drin sein, aber nicht so viel, dass man schmeckt. Und so ist der halt losgegangen. Dann hat er ein Brot gebacken. Da habe ich gesagt, netter Versuch, aber ich glaube, das muss intensiver werden. Ja, aber was, also richtig Sauerteig angesetzt und so. Es muss intensiver werden. Ja, aber wie? Und dann habe ich gesagt, ey, wir schütten da morgen mal Kalbsjü rein in den Teich. Mal gucken, was dann passiert. Und haben das Brot mit Kalbsjü gebacken. Und das hat nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, wir brauchen mehr konzentrierten Geschmack da drin. Dann haben wir die Kalbsjü gemacht, getrocknet, zum Pulver und haben das Pulver da reingegeben von der Kalbsjü. Das war ein bisschen besser, aber nicht der Bringer. Und dann habe ich gesagt, so wird das nichts. Dann haben wir Sojasauce mit in den Sauerteig reingegossen. Und dann haben wir gemerkt, wir sind auf der richtigen Spur. Und dann kam der René Frank damit an und hat ein Brot gebacken, hat gesagt, jetzt probieren wir. Habe ich gesagt, das ist super. Und hat Miso-Paste damit reingegeben. Und da würde ich mal sagen, da waren wir die einzigen Bäcker in Deutschland, die Miso-Paste ins Brot reingeben. Aber weil ich halt wusste, ich will so einen ganz intensiven Brotgeschmack. Und am Ende der Geschichte haben wir so viel Brot verkauft, weil wir das immer wieder mit angeboten haben. Gäste haben Brot mitgenommen. Es war schweineteuer und wir mussten es nachher wieder zu einem Bäcker geben, inklusive Rezept, das für uns gebacken hat, weil wir gar nicht mehr genug Öfen hatten, das Brot zu backen. Und ich habe das Brot nicht einmal selber gebacken.
Ich will es jetzt nicht überhöhen, aber dein Geheimnis ist also eigentlich eine Idee zu haben, eine Geschmacksvision zu haben und die Kommunikation zu deinen Leuten hinzubekommen,
ja,
dass es am Ende umgesetzt werden kann.
Und eben das Vertrauen. Ich habe Freunde gehabt, die haben gesagt, du kannst das nicht machen. Also du hast ja manchmal ein Gefühl, das könnte ein Michelin-Tester sein oder das ist ein Michelin-Tester oder das ist der und der. Und dann habe ich mittags im Meeting gesagt, ich habe das Gefühl, dass dieser Tisch, das könnte sein. Und so, Vorsicht, Vorsicht. Aber bitte nicht vergessen, die anderen Gäste im Restaurant. Wenn ich Tester wäre, ich würde ja nur auf andere Tische gucken. Also ganz normal, aber konzentriert. Und dann bin ich nicht auf den Posten gegangen, wenn das angerichtet wurde. Also ich bin niemals hingegangen und habe gesagt, geh mal zur Seite, ich mache das jetzt. Ich habe es denen machen lassen, der es immer gemacht hat. Und wenn Freunde zu mir gesagt haben, du bist bescheuert, das kannst du nicht machen. Wie gesagt, ihr habt weltweit noch nie einen Fußballtrainer gesehen, der auf dem Platz läuft, weil ein Elfmeter geschossen werden muss. Du vertraust deinem Team oder du vertraust ihm nicht. Und wenn du ihm nicht vertraust, hast du ein scheiß Team. Ne? Und so haben wir das halt gemacht.
Ich hab gerade so ein Erweckungserlebnis. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast überhaupt erzählen sollte, aber ich bin ja Geschäftsführer einer Agentur. Und ich finde das so spannend, gerade die Parallelen im Kopf zu bauen zwischen dem, was Thomas erzählt und was Thomas ja gerade lernt. Wie es funktioniert. Das ist sensationell. Ich finde es ganz toll. Dietmar?
Ja.
Wollen wir was spielen?
Ja, ich bitte darum. Spiele mit Dito.
Thomas, ich habe zwei Spiele mitgebracht. Du hast uns im Vorgespräch allerdings erzählt, dass du einen harten Jetlag von 6 Stunden gerade mit dir rumschleppst und im Laufe des Abends müde wirst. Deshalb würde ich das Spiel, wo es um Geschwindigkeit geht, dir heute ersparen.
Danke.
Gern geschehen. Und ich gebe dir jetzt ein ganz simples Spiel. Wir vervollständigen gemeinsam 10 Sätze. Ich sage dir den ersten Teil des Satzes und du gibst mir das Ende. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es ein Spiel ist. Ich nenne es immer, es ist ein Spiel. Der erste Satz. Freiheit bedeutet für mich.
Tun und lassen zu können. Nee, auszuschlafen. Machen wir es nicht so lang.
Das erste, was ich morgens mache, ist?
Zähne putzen. Nee, auch nicht. Das wirklich erste, was ich mache, ist, nehme meine Frau in den Arm.
Oh.
Oh, sagen jetzt alle.
Oh.
Meine schläft dann immer noch, die wird wach, wenn ich sie in den Arm nehme. Über Deutschland denke ich.
Ist das tollste Land der Welt. Also ganz kurz, ich habe in China, waren wir mit Hoteldirektoren und F&B-Chefs essen und die haben gesagt, boah, nie wieder Deutschland. Was? Wie toll ist das hier? Da habe ich gesagt, Jungs, ey, der einzige Grund, warum ihr das sagen könnt, ist, weil ihr einen deutschen Pass in der Tasche habt.
Da ist was dran. Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte.
Dann würde ich meinen Eltern sagen, ich will nicht der beste Koch der Welt werden, ich will der reichste Koch der Welt werden.
Man kann nicht alles haben. Mein Leben mit Kulinarik als beruflichem Mittelpunkt bedeutet mir?
Also die Verwirklichung meiner Träume. Freunde auf der ganzen Welt zu haben, zu reisen, so viel erleben zu dürfen, finde ich halt unfassbar. Also das ist die Erfüllung all meiner Träume.
Schön. Am liebsten esse ich?
Alles, was gut ist.
Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten?
Wenig. Also ich trinke ja kein Bier, ich trinke keine Brände. Ich trinke gerne mal ein Glas Wein, ein Glas Champagner. Ich trinke gerne mal einen Gin Tonic. Den ersten kann ich wegkippen, den zweiten trinke ich ganz langsam und den dritten kriege ich gar nicht mehr runter. Und bei Alkohol, ich finde diese Hollywood-Attitüde, wie die nach Hause kommen, dann erstmal zum Sideboard gehen, sich einen Whisky einschenken, finde ich so lässig. Leider bin ich beim Riechen schon betrunken.
Du kannst ja auch reingehen, ganz lässig und einfach nur dran riechen. Am Leben liebe ich am meisten.
Das Leben. Also wenn irgendwann in der Zeitung steht, der Bühne hat Selbstmord gemacht, gleich die Polizei anrufen. Da stimmt was nicht. Ich lebe so gerne und ich finde, Leben ist so aktiv. Also wenn Freunde sagen, oh, zum Beispiel, ich bereite gerade eine Reise nach Indien vor und dann muss ich auch wieder nach, dann darf ich auch wieder nach Taiwan. Und zwischendurch, die sagen, ich finde Leben, also dass du das so aktiv gestalten kannst, dass ich das so aktiv gestalten kann, finde ich halt ein Traum. Mhm.
Letzte Frage. Wein ist für mich
eins der schönsten Genussmittel. Das einzige Lebensmittel, das du auch aus dem letzten Jahrhundert, aus dem vorletzten Jahrhundert noch genießen kannst.
Stimmt. Manche sogar aus dem letzten Jahr nicht mehr.
Vielen Dank. Es ist teurer als der Wein.
Vielen Dank für die 10 Sätze.
Na, wirklich sehr schön. Ich finde so ein bisschen, wenn man dir zuhört, Thomas, gibt es tatsächlich etwas, was mit Sokrates zu tun hat, um diesen Abend so ein bisschen noch in den griechischen Abend zu bleiben. Weil als Sokrates gefragt wurde, woher er gebürtig sei, antwortete er nicht aus Athen, sondern aus der Welt. Und das finde ich irgendwie sehr schön, weil wir sind alles Menschen und wir gehören eigentlich zur gleichen Spezies, egal wo wir herkommen. Und die Welt ist groß und die sollte man bereisen.
Und Gott sei Dank.
Und bunt.
Man würde mich schlagen, wenn ich dir diese Frage nicht stellen würde, wenn wir schon eine Koryphäe wie dich am Tisch haben. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer ein einfaches Rezept gerade aus dem Ärmel schütteln, das man nachkochen kann, wo man sagt, ich habe mal etwas gekocht, was Thomas Bühner mir gesagt hat?
Nee, kann ich nicht.
Doch, Mozzarella, Mango.
Ja. nee, weil das halt ein wirklich großes Problem ist. Also, ich kann es auch erklären. Ich war bei Heston Blumenthal, 3 Sterne in der Nähe von London, in Bray und gilt als super kreativer Koch, wer den nicht kennt. Und ich habe ein Lamm gegessen und in der Mitte, also es gab ein Lammkotelett und ein Schmortöpfchen mit einem Lammragout und in der Mitte des Lammragouts lag eine Auster.
What?
What? Eine Auster.
Okay.
Und ich habe gedacht, oh, was ist das denn? Aber das war hervorragend. Und das war hervorragend, weil dieses Lamm wahrscheinlich auf einer englischen oder schottischen Salzwiese direkt am Wasser gestanden hat und das gegessen. Und wenn ich das jetzt erzähle, mach doch mal ein leckeres Lammragout mit Auster und die kaufen ein Lamm aus Neuseeland oder würden ein Pressalé oder irgendein Pyrenäen-Lamm oder ein Provence-Lamm kaufen, das Rosmarin, Thymian, Lavendel gegessen hat, dann passt die Auster nicht mehr. Und dass diese Rezepte, ganz einfache Rezepte, eins haue ich gleich raus, dass das funktioniert, hängt halt sehr von den Produkten ab und sehr wirklich davon. Aber wenn du jetzt so fragst, was immer funktioniert, ist, Müsli ist ja, glaube ich, in Deutschland kein Geheimnis mehr, wie das gemacht wird. Ne? Die meisten machen ja Körner, Milch drauf, fertig. Schütte mal auf dein Müsli einen Orangensaft. Ist ganz einfach, aber echte Granate.
Viel Orangensaft oder wenig Orangensaft?
So wie du Milch drauf schütten würdest. Einfach nur Orangensaft.
Achso, statt Milch.
Statt Milch.
Ja, guck mal, ich habe das schon nicht verstanden. Ich dachte gerade, ich mache beides drauf.
Ja, also die Rezepte sind so kompliziert.
Ja. Ja.
Früher, ich habe mal für einen Verlag historische, also der hat mich gefragt, ein paar Rezepte zu übersetzen. Historische Rezepte. Dann habe ich mir die angeguckt. Früher waren die Rezepte Arbeitsanweisungen. Also wenn ich jetzt einen Koch sagen würde, kannst du mal eine Jus machen? Und wie hättest du es gerne? Ja, Knochen hacken, Mürbe dazu, anrösten, mit Rotwein glasieren. Auffüllen. Fertig. Heute wirst du nach Rezepten gefragt und machst ein Rezept für eine Ente. Schreibst rein, eine Ente, 850 Gramm und dann das und das und das. Brauchst du dazu. Und dann kriegst du Leserbriefe, die schreiben, meine Ente hat aber 870 Gramm. Was mache ich denn jetzt? oder du sagst ein Ei. Ja, was für ein Ei denn? Eigelb und Eiweiß? Milch. Milch kommt von der Kuh. Und dann fragen die dich Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Mehl. Mehl ist 405er. Und dann fragen die dich, was für ein Mehl? Also Rezept ist so kompliziert geworden, weil dieses Grundverständnis fürs Kochen gar nicht mehr da ist.
Vielleicht wäre das was für die Schule.
Nee, meine Mutter sagt zum Beispiel immer, und die kocht fantastisch, immer wenn sie dann mal versucht hat, etwas nach dem Rezept zu machen, ist es nie so gelungen, als wenn sie gesagt hat, ich mache das jetzt einfach zwar nach dem Rezept, aber ich mache das anders. Mhm. Also ich mache das nochmal freier. Mhm. Ne? So. Und das wird meistens besser.
Ja, aber im Restaurant, im Drei-Sterne-Restaurant, geht es darum, das reproduzierbar zu machen. Ja, meine ja. Mutter hat sonntags mittags gesagt, oh, das ist mir aber heute mal gut gelungen.
Genau.
Dafür kriegst du heute nichts mehr. Ich habe mal ein Lebensmittelunternehmen beraten, da haben meine Mitarbeiter gesagt, du bist bescheuert. Da habe ich gesagt, ich habe echt noch gar keine Idee, wie eine Suppe in die Dose reinkommt. Ich will das mal sehen. Und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, das ist Wahnsinn. Diesen Grad an Perfektion müssen wir erstmal erreichen. Für alle, die sich das nicht vorstellen können, die Beugler-Kekse kennt ja jeder, Prinzenrolle. Back doch mal 100 Millionen Kekse im Jahr, die alle den gleichen Bräunungsgrad, den gleichen Grad an Knack haben, wo die Schokolade einen definierten Schmelz in einem Temperaturfenster von 18 bis 26 Grad hat. Mach's mal nach. Und damals habe ich zu meinen Mitarbeitern gesagt, diesen Grad an Perfektion, den müssen wir erreichen. Und sonst kannst du alles vergessen. Und dafür brauchst du Rezepte. Ich habe mir früher nie vorstellen können, dass ich Zehntel Grad messe oder 0, Gramm wiege. Dass wenn wir sagen, wir haben es ja manchmal auf die Karte geschrieben, Scholle 43 Grad, dann war die bei 43 Grad gegart. Und nicht bei 44, 45 oder 42. Und wenn wir gesagt haben, 5 Minuten, dann war das 5 Minuten, dann lief eine Stoppuhr.
Wer oder was inspiriert dich eigentlich?
Produkte. Also, wenn ich etwas sehe, dann geht das so langsam los. Oder Produkte, vielleicht nicht immer Produkte, manchmal lese ich ja auch was. Also ich finde ja, selbst in Lifestyle-Zeitungen, da wird auf einmal über irgendein Café berichtet oder über irgendeine Geschichte und dann denkst du, boah, das könntest du auch mal machen.
Aber so einen Teller anzurichten, ich meine, das ist ja auch eine Kunst. Das ist ja auch nicht einfach mal irgendwas so getan. Also da hast du dann auch, ich sag mal, bildhafte Eindrücke, die du zum Beispiel wie aus diesem Garten oder aus dem Kloster oder wie auch immer, dann, wo du sagst, irgendwie, wow, das ist ein Kunstgegenstand, das irgendwie mal auf einen Teller zu kriegen.
Nee, schöne Produkte führen zu schönen Tellern. Also, wenn das einer nicht glaubt, du kannst nicht über eine Blumenwiese laufen und einen hässlichen Blumenstrauß pflücken. Das geht nicht. Da brauchst du gar keinen Ikebana für studiert haben. Und dann, wenn du dann noch weißt, dass du ja, wenn du zum Japaner gehst, kriegst du so einen Berg Ingwer, marinierten Ingwer und so ein Kügelchen Wasabi. Also übers Anrichten weißt du ja schon, dass du von dem Wasabi vielleicht nicht so viel nimmst wie von dem Ingwer. Und wenn du das weißt, ergibt sich der Teller von selber. Die Proportion oder das eigentlich, wir haben es ja eine Zeit lang gemacht, aber eigentlich wäre ja der Löffel das optimale Medium, um dem Gast etwas essen zu lassen. Weil auf dem Teller kann er ja auch noch selber entscheiden. Also isst er erst den Spargel und dann das Schnitzel oder nur das Schnitzel und lässt den Spargel liegen oder isst vielleicht nur den Kopf vom Spargel und ohne Soße. Wenn du das auf dem Löffel anrichtest, kannst du die Reihenfolge, wie es in den Mund wandert, bestimmen.
Und die Weinprinzessin.
Bitte?
Die Weinprinzessin hat die Hand gehoben, deshalb war ich gerade ganz irritiert. Entschuldigt bitte, Thomas, ich wollte dich unterbrechen.
Ich auch. Da gibt es doch eine Fernsehsendung, da gibt es eine Fernsehsendung zu, ne? Mit einem Löffel.
The Taste.
Ja. Da warst du auch mal Juror, ne?
Ich war mal Juror da, ja.
Durftest du Leute reinwählen und rausschmeißen?
Nee, das haben die selber gemacht. Ich habe das ja nicht gekocht. Ich habe nur gesagt, also einer bleibt ja dann immer über das Programm, dass das geht.
Aber wo wir gerade beim Fernsehen sind, die Frage muss ich noch gestellt haben. Du warst dieses Jahr im Frühjahr bei Kitchen Impossible Gegner von Tim Meltzer und du hast ihn so richtig versenkt. Ich habe das damals gesehen. Ich war vollkommen geflasht davon, wie entspannt du ständig gesagt hast, das kannst du eigentlich alles gar nicht, was da von dir gefordert ist. Hast du alles so noch nie gemacht.
Kann ich auch
und du nicht. Warst, ich halt, und du warst ja. genau in dieser ruhigen, entspannten Art, mit der du hier bei uns heute sitzt, warst du damals auch in dieser Sendung und hast ganz am Ende, als die Punkte zusammengezählt wurden, hast du Tim Meltzer ziemlich hart versenkt. Bist du ein Typ für Understatement oder hast du das wirklich gedacht?
Nee, ich habe schon, also der Tim Meltzer ist ein ausgezeichneter Koch. Der hat weltweit Erfahrung, der hat das 100-mal gemacht. Und der hat ja auch nichts in dem Sinne zu verlieren. Also wenn ich gewinne, kriegt er ja immer noch die Mitleidspunkte. Wenn ich verliere, krieg ich noch nicht mal Sympathiepunkte. Und ich habe es ja 4-mal abgesagt, bevor ich jetzt einmal zugesagt habe. Weil ich gesagt habe, ich habe da nichts davon. Also schick mich nicht nach Ghana, um Hirsebrei nachzukochen. Schick mich nach Ghana, um Hirsebrei besser zu machen. Das wäre meine Kernkompetenz. Und aber das war nicht die Challenge. Und wir haben dann habe ich bei einem Event den Produzenten getroffen. Der hat gesagt, eigentlich müsstest du mal bei uns mitmachen. Und da habe ich gesagt, kannst vergessen, mache ich nicht. Warum soll ich das machen? Und da haben wir uns unterhalten. Und das, was er mir gesagt hat, war, was mich überzeugt hat, ist, es geht nicht darum zu gewinnen. Es geht darum, sympathisch zu scheitern. Ja, und das habe ich mir halt vorgenommen.
Hast du aber nicht geschafft.
Nee, habe ich nicht geschafft. Also ganz, ich muss auch sagen, eigentlich, wenn ich antrete, will ich auch gewinnen. Aber
du hast sehr sympathisch gewonnen und ich war sehr beeindruckt an dem Abend und meine Frau sagte, dann lad den doch einfach mal ein, vielleicht hast du ja Glück.
Ach Mensch, da war das ja doch noch für was gut.
Ja, und ich sagte, ja, der ist echt spannend, ich will den echt gern kennenlernen und ich mache das einfach mal. Und ich war so froh, als du mir ein paar Wochen später geantwortet hast, dass du gerne hier heute dabei bist und dass wir uns jetzt mal treffen für eine Runde Wein.
Mensch, ja, nee, aber war auch eine schöne Erfahrung. Also, auch der Tim hat ja gesagt, hat ihm Spaß gemacht. Glaube ich ihm sogar. Merkt man dem ja ziemlich deutlich an, ob dem was Spaß macht oder nicht. Also ich finde, ich habe ja noch nicht mal eine leichte Aufgabe gehabt. Jetzt hier nicht mi, sondern in der Schweiz waren es 3 Teller. Und in Vietnam hätte man ja aus Kitchen Impossible auch Impossible machen können, weil eine Kitchen gab es ja da nicht. Mhm. Und ich fand auch, ich hab Glück gehabt. Aber ich weiß nicht, ob ich das wiederholen kann. Also
einmal gewonnen, sollte man nie wieder hingehen. Dietmar, was gibt deine Zunge noch her?
Ich weiß es nicht. Ich probiere nebenbei immer diese 3 Weine unterschiedlich und lausche euren Gedanken. Das ist sehr schön. Wir werden es rausfinden.
Ja, gut. Wollen wir?
Ja.
Der Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher. Das ist ein einfacher Zungenbrecher, mit dem wir immer am Ende testen, wie weit unsere Gäste eigentlich mit uns getestet haben.
Ein Eichhörnchen quietschend in einem Eimer, eine Eule ulkend und kullert in einem Zimmer, ein Frosch quakend in der nahen Nacht, eine Katze miaut miauend und sucht ihre Pracht, ein Kuckuck ruft, rufend in die Ferne, sein Kuckucksei, ein Zikadenchor zirpt, zirpend am Baum vorbei.
Du hattest recht, wir machen dich heute nicht betrunken.
Sehr gut.
Sehr schön.
Dietmar, hast du auch einen mitgebracht?
Ja, das wird, glaube ich, jetzt für unsere Weinprinzessin kein großes Problem.
Thomas, für dich, unsere Weinprinzessin heißt auch die Judith Rakers dieses Weinpodcasts. Er kann alles vorlesen.
Ich aß und wurde satt, trockene, gespaltene Bohnen mit dem warmtrockenen, aufgebrochenen Kochlöffel, Pita, Spinat, Pita, Spinat, Öl, Pita, Pita, Spinat, Pita, Spinat, Gül, Kaktusfeigen, Kürbis, Pita.
Das letzte er wirkte so leicht, Dietmar, und am Ende kamst du noch.
Ja.
Dietmar, ich habe einen für dich.
Ich wusste es. Was? Schubidu singend schlendert der schlaue Schimpanse, schaut schwabbelnden Schnecken beim Schleimen zu aus der Ferne. Schließlich springt er schwungvoll auf den Sandsteinfelsen, schüttelt sich den Staub aus seinem schuppigen Pelz wie besessen, schaut schließlich stolz auf seine schwingenden Schritte, so schwelgt er noch eine Weile in seinem schwungvollen Rhythmus.
Sehr gut. Alter. Sehr gut.
Wo hast du denn die gefunden?
Das werde ich dir nicht verraten.
So, dann für dich noch einmal, mein lieber Thomas.
Der Niklas. Kleine plappernde Kaplan klebt klappbare poppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Poppige klappbare Pappplakate klebt der plappernde kleine Kaplan an die klappernde Kapellwand.
Oh, sag mal.
Wir sag haben mal, alle ja eine viel zu wenig getrunken heute.
Das hört sich so an, als wenn die Weine nicht gut waren. Aber ich bin nach von meinem und von deinem, Thomas, sehr begeistert.
Ein Weißwein von 15% hatten wir auch selten, aber das wäre nicht der beste heute, das haben wir festgestellt. Ja. Aber wir kommen so langsam ins Finale, Thomas. Wir kommen, du hast es genau richtig gesagt, wir kommen so langsam in die Bewertung unserer Weine. Es gibt ja bei uns die Verleihung des goldenen Korkens. Der goldene Korken wird von 100 bis 0 Punkten vergeben. Ich gebe dir mal eine kurze Orientierung. Der 36. und letzte Platz aller Weine, die wir bis heute hatten, ist von Dietmar aus Indien der Yogi Red Wine von Sayardi, ein Merlot aus dem Jahr 2018. Er hat im Schnitt bekommen 59,25 Punkte. Der beste Wein, den wir bis heute hatten, war von Christian Lohse, ein Chassagne Montrachet, Premier Cru, Le Morgeau von Bernard Moreau et Fils aus dem Jahr 2019 mit im Schnitt 96,33 Punkten. Wir alle vier werden diese drei Weine jetzt bewerten und schauen mal, was dabei am Ende rauskommt. Thomas, magst du beginnen, den ersten Wein des Abends zu bepunkten? Und das war dein eigener.
Das war mein eigener. Also im Grunde, kann ich dir alle drei raushauen jetzt, oder?
Alle nacheinander, genau.
Ja, mit so kleinen Zahlen habe ich es ja nicht. Ich würde sagen 90, 80, 60.
90 für dein, 80 für mein, meintest du, ne? Ja, habe ich mir gedacht. 60 für Dietmar, alles klar. Prinzessin.
Ich gehe auf 90, 80, 80.
Dietmar, wie würdest du Thomas Wein bewerten?
92. Mhm. Finden, weil ich ihn sehr schön weich finde. Meinen Wein, der danach kam, bin ich bei 84 und deinem Thomas 85.
Das ist schmeichelhaft für deinen Wein. Ich würde Thomas Wein 94 Punkte geben. Ich würde meinem Wein 90 Punkte geben und ich würde Dietmars Wein 79 Punkte geben. Damit ist das Endergebnis vollkommen klar, wer heute gewonnen hat und wer letzter ist und wer dann wahrscheinlich auch in der Mitte liegen wird. Wir haben einen Endstand. Letzter und damit auf dem fünftletzten Rang aller Zeiten.
Ich gehe mal ganz kurz auf Klo, warte.
Dietmars Wein mit 75,75 Punkten im Schnitt.
Wow, der das ist doch voll dein Primitivo, ne?
Zweite Rang mit 83,75, auch eher im deutlich unteren Mittelfeld, leider bewertet, ist meiner. Und Sieger heute mit 91,5 und damit der zehntbeste Wein, den wir jemals hatten, der Wein von Thomas. Herzlichen Glückwunsch, Thomas.
Ach, danke. Ja. Yay.
Ja. Sehr schön. Also ich finde schon, dass wir die griechischen Weine durchaus nach Deutschland gebracht haben jetzt mehr. Ja, die sollten auch ein bisschen mehr wieder an Popularität gewinnen, auf jeden Fall.
Ein schönes Thema. Vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast. Ich wollte immer schon mal singen in diesem Podcast. Du hast es mir ermöglicht. Allein deshalb war das alles es komplett wert.
Drei-Sterne-Koch mit griechischem Wein, du.
Ja. Mann. Glaubte man auch nicht. Ich überlege schon, was ich in diese Folgenbewertung schreiben werde, was wir da in den Text machen. Wir haben noch zwei allerletzte Aufgaben für dich.
Oh, ja, ja.
Die erste gibt dir Dietmar.
Im Grunde genommen, wenn du diese drei Weine einfach siehst, vor dir, geschmacklich, von Bild her gesehen, der Etiketten, wenn du den jeweiligen Wein eine kurze Restaurantbezeichnung geben würdest, wie würden die lauten? Titel.
Definier mal Restaurantbezeichnung.
Vie la vie, zum Beispiel.
Oh, Chateau Migraine.
Du meintest den Wein von Dietmar?
Chateau Migraine de la tête ordinaire.
Oh, finde ich gut, ist Adel schon fast. Ja.
Ja, für deinen, also bei deinem brauchte ich wirklich einen französischen, Thomas, bei deinem brauchte ich wirklich einen französischen Namen, weil ich finde, der ist so eigentlich ein schöner Franzosen und kein Grieche.
Er könnte sogar ein Burgunder sein.
Ja. La Mer.
La Mer.
Und bei meinem, ja, weiß ich gar nicht. Also da würde ich, glaube ich, irgendeinen Namen raussuchen von einem bestehenden, sehr guten Restaurant, dass man eben so eine Assoziation hat. Also
La Vie.
Ach ja.
Ja. Ja, sehr schön. Und die allerletzte Aufgabe, die kommt jetzt gleich auf dich zu, während wir uns alle schon aus diesem Podcast verabschieden. Es war eine der besten Ideen der letzten Jahre, die ich jemals hatte, dich in diesen Podcast einzuladen. Es war für mich persönlich, also eben diese 10 Minuten, als es um Führung und Vision und wie arbeiten wir und Mannschaftssport ging, das war für mich wirklich extrem inspirierend und mega spannend. Und der ganze Abend mit dir war ganz, ganz toll und hochinteressant. Und ich bin sehr froh, dass du zugesagt hast, dass du heute unser Gast warst und dass du jetzt zur Invino Verbi was Familie gehörst. Ich sage an der Stelle, bevor du gleich nach Dietmar und Sebastian die letzten Worte hast, sage ich schon mal vielen Dank, dass du da warst und bedanke mich sehr bei allen, die heute zugehört haben.
Ich schließe mich einfach, Thomas, an, ganz kurz und knackig. Ich bedanke mich herzlichst für deine Herzlichkeit, für deine wundervolle Art, überhaupt über das Menschsein und über das Leben zu reden im La Vie. Und hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder begegnen, vielleicht bei einem Essen oder bei einem griechischen Wein. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Vielen Dank, Sebastian, dass du heute wieder bei uns warst, liebe Weinprinzessin.
Sehr gerne. Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Ihr habt es mir ermöglicht, Thomas Bühner kennenzulernen, den ich auch aus Kitchen Impossible kenne. Und ich bin sehr dankbar dafür und ich fand es mega.
Ach Mensch, Jungs, jetzt, was für eine Lob.
Wir sagen Tschüss und Thomas, du hast die letzten Worte dieses Podcasts.
Ja, vielen Dank für die tolle Plattform. Also ich kannte euch nicht, ihr kanntet mich nicht, aber ich glaube, das wäre auch ein schönes Gespräch mit Wasser geworden. es war gar nicht nötig, einen Wein dazu zu haben. Ich bin da immer sehr, sehr dankbar für. Also vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.